einen Freund. Wenn du einen Freund hast und der andere einen Freund hat in Jesus, was glaubst du, wie zahlreich die Gemeinschaft mit Jesus ist? Wenn du Jesus irgendwo einladest, sei vorsichtig, denn er kommt nie allein. Er bringt gleich 12 Jünger, meistens sind 70 oder 72 gewesen, manchmal kommen gleich 5000 auf einmal. Das ist, wenn ein Freund, wenn du einen solchen Freund hast, der so viele Beziehungen hat. Mein Thema heute ist die Menschen der Endzeit oder der Menschen der Endzeit. Wie sieht der Mensch aus der letzten Generation, also unserer Generation? Aber bevor ich das tue, möchte ich euch hinweisen auf unsere Veranstaltungen hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, Jesus hat schon die Türklinge in der Hand, er steht schon vor der Tür. Er klopft nicht mehr an, sondern bald geht die Tür auf und kommt wie ein Dieb. Lass dich nicht überraschen, sei bereit, wenn Jesus kommt, dass du fertig bist. Dass du bereit bist, mit ihm mitzugehen, unsere Erlösung kommt. Dann am Samstag wird das Thema sein, lebe das richtige Leben. Du kannst auch falsches Leben leben, kannst das Leben anderer Leute leben. Aber lebe dein Leben, das Gott wollte, dass du lebst. Am Sonntag früh haben wir um 10 Uhr einen Gottesdienst. Sonntag ist ein voller Tag. Ich möchte jetzt euch schon einladen und darauf aufmerksam machen. Macht eure Freunde auch für den Vormittag und natürlich auch für den Nachmittag bekannt. Nachmittags um 16 Uhr, wir werden gemütliche Adventsgemeindefeier haben, Chorbeiträge etc. Also da sind alle eingeladen, die Freude haben von Weihnachten. Natürlich bringt nicht Ostersachen oder Pfingstsachen, aber Weihnachtssachen. Jesus ist gekommen und Jesus ist da. Also etwas zur Freude, zur Erfreuung. Dann, ich möchte alle, die irgendwie backen und irgendwie, ja, bring was mit. Und wenn du nicht backen kannst, dann kauf was. Das, was du isst und noch für jemand dazu. Also immer so, also für dich und noch jemand. Also so wie Jesus damals beim Fischfang dem Petrus gesagt hat, also fang einen Fisch und da ist Geld für dich und für mich. Also wenn du einkaufst und wenn du etwas bringst, bring etwas für dich und für jemand anders. Also hab Freude und lasst uns auch da dienen. Ich denke, wir arbeiten alle zusammen und es wird schon gut klappen. Also Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst und dann um 16 Uhr gemütliche Adventsgemeindefeier. Alle herzlich eingeladen. Und andere Gottesdienste stehen drauf auf dem Zettel. Schaut euch das mal an. Der Mensch in der Endzeit, wie sieht er aus? Hat er Hörner, so wie der Teufel. Naja, so ein Monster, wenn du deinen Pass anguckst, auf deinem Ausweis, da ist ein Ziegenbock drauf. Also der Mensch der Endzeit ist vielleicht ein Ziegenbock, der stur ist, einfach auf Gott nicht reagiert. Und so, wenn ich so die Offenbarung lese, die Sendschreiben lese, da sind gebundene Engel, die losgelassen werden. Also die Welt wird toben, die Stürme werden toben, das Klima wird verrückt spielen, alles wird erschüttert werden. Was noch nicht erschüttert wurde, das wird erschüttert werden. Die Politik wird erschüttert werden, die Religion, die Wirtschaft, die Völkerwelt, die Natur, Vulkane werden ausbrechen und Unwetter und so weiter. Das ist alles für die Endzeit angesagt. Und natürlich, der Mensch in der Endzeit, zuerst einmal, er braucht einen dicken Panzer, eine gute Lebensversicherung oder Absicherung, dass sein Leben abgesichert ist. Wenn diese Dinge passieren, da wird alles erschüttert. Also du musst stehen, du musst überleben können, also diese ganzen Stürme, da brauchst du ein Boot unter die Füße. Nach der Bibel heißt es einmal, zwei Leute bauten dein Haus, der eine auf Sand und der andere auf dem Felsen. Du musst dein Haus auf gute Fundamente gebaut haben. Wenn das nicht der Fall ist, vergiss alles. Dann alles, was du gehabt hast, ist verloren. Alles, was du erwirtschaftet hast, ist putscht den Bach runter, denn wenn die Stürme kommen, wenn die Winde wehen, wenn das Wasser läuft, Hochwasser, und das ist nicht nur in Gebiete, wo tief vergelegen sind, nein, das kann auch hier passieren. Denk an die ganzen Katastrophen in den Alpen, sogar in den Bergen, und die Menschen werden fliehen in die Berge, und sie werden schreien, sogar Berge und Hügel fallen über uns, denn wir haben Angst vor dem, der dort auf dem Thron sitzt. Diese Bereiche hier, Politik, Religion, Wirtschaft, Völker, Welt und die Natur, das sind so die 5 Bereiche, die in der Endzeit erschüttert werden. Wer da steht, der sehe zu, dass er stehe. Und Matthäus 24, Vers 3 bis 8, wenn du das nachliest, da heißt es, das sind erst der Anfang der Wehen. Da fängt es erst richtig an. So alle paar Augenblicke wieder ein Weh und wieder ein Weh und das immer in regelmäßigen Abständen. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, Hungersnöte und Pest wird da sein, Erdbeben an verschiedenen Orten, falsche Propheten. Da wird das falsche Evangelium verkündigt und die Leute werden nachlaufen dem Falschen, die Wahrheit werden sie nicht achten und so weiter. In Matthäus 24 und 25, als es um die Endzeit geht, da werden zwei Fragen an Jesus gestellt. Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Und das nächste, da wird gefragt, was ist das Zeichen der Ende des der Welt? Wann ist die Welt zu Ende oder wann hört die Welt auf? Und das ist die zwei Fragen. Also, was ist das Zeichen deines Kommens und Zeichen des Endes der Welt? Und auf diese zwei Fragen geht Jesus kurz und knapp ein. Er sagt, ihr sollt also nicht nur danach fragen, ihr werdet Kraft empfangen. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist das Wichtigste. Ihr sollt stark sein. In der Endzeit muss der Mensch stark sein. Denn Weichlinge und Feiglinge und Schwächlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Überleg einmal, was für eine Kategorie von Mensch bist du? An was solltest du arbeiten? Was uns sehr wichtig ist, dass wir innen drin stark sind, Widerstandskraft haben, Durchhaltevermögen haben. Also das wird das eine sein, ihr sollt Kraft empfangen. Und dann sagt er in Matthäus 23, also das alles so, bevor diese Fragen gestellt werden, ihr sollt nicht mich von nun an nicht mehr sehen, es sei denn, ihr sprecht, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. So, ihr werdet mich vorher nicht mehr sehen. Also ich gehe weg und ich bin wieder da, wenn ihr sagt, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, bevor ich bin, ihr werdet mich erst sehen, ihr werdet mich erst erleben, wenn ihr mich willkommen heißt. Wann das ist, das kann gerade jetzt passieren. Gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Jesus, du bist da, Halleluja. Und Jesus sagt, wo 32 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Der ist hier. Der Herr Jesus ist hier. Wenn wir sagen, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Du musst nicht warten, bis da ein Pferdewagen kommt oder ein Elefantenwagen. Nein, der Herr ist da in der Mitte seines Volkes. Und da wird Jesus erlebt. Wer da Jesus kennt, der ist reif für die Entrückung. Der ist reif, dem Herrn zu begegnen. Also gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Vorher werdet ihr mich gar nicht sehen. Braucht gar keine Gedanken euch machen. Bis ihr mich willkommen heißt. Also nicht kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Das ist eine Seite des Evangeliums. Die andere Seite ist, oh, gelobt sei der, da kommt, der da ist, der den Herrn preist und ihn anbetet. Und ihr werdet mich bis dann nicht sehen. Also wenn du das alles überleben willst, was in Matthäus 24, 25 oder dann die Offenbarung, das ist oft auch noch ein Teil dessen, Abfall der Gemeinden, dann der falsche Prophet, der Antichrist. Johannes schmückt es noch aus und beschreibt es noch detaillierter. Erst wenn der Mensch sich Gott unterstellt hat, sich untergeordnet hat, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, dann werdet ihr mich wiedersehen, dann werdet ihr wieder das messianische Zeitalter in euch spüren. Der Herr ist hier, der lebendige Gott ist da. Gott versucht uns ständig zu erneuern. Und selbst wenn es so aussieht, als wenn er gescheitert wäre, und manchmal muss der Herr x-mal bei einem anfangen, bis er soweit ist, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Also wir sollen den Herrn herbeisehnen, herbeiwünschen, herbeiverlangen. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und in dem Moment, wo du den Herrn willkommen heißt und mit ihm redest, auch wenn du noch gar nicht viel vernimmst von ihm, plötzlich werden deine Augen geöffnet. Zuerst brennt dein Herz. Das ist A und O. In der Endzeit, bei den Christen muss das Herz brennen. Aber wenn dein Herz nicht brennt, werden auch deine Augen nicht geöffnet werden. Und viele Christen sind leider in der Endzeit blind. Viele Christen erkennen nicht mehr die Zeichen der Zeit. Ja, die reden nicht einmal. Vielleicht bist du in Advent, ja, Jesus wird geboren in Bethlehem. Nein, Jesus ist bereits da. Jesus ist gegenwärtig. Und das andere ist nur Trost für uns. Er wird kommen und wir werden nicht hier bleiben. Die Welt ist weitergegangen und die geht rapide weiter. Die meisten Leute erkennen nicht, wo wir uns befinden, wie spät es an der Weltuhr Gottes ist. Es ist eine Minute oder eine halbe Minute vor 12. Die meisten schlafen und so weiter. Und wir stehen vor der größten Finanzapokalypse aller Zeiten wahrscheinlich. Jetzt, wir Deutsche, Europäer. Wir stehen vor dem dritten Weltkrieg. Und die meisten merken nicht, wir rüsten alle ab. Weißt du, die werden sagen, Friede, Friede. Und dann wird das Verderben plötzlich kommen. Gestern oder vorgestern kam, war das in den Nachrichten, deutschen Nachrichten, sollte der Westen den Iran angreifen und hat Russland, China und Nordkorea erklärt, dass sie Israel und Amerika und den Westen angreifen und Europa und Deutschland ist auch schon bedroht im gewissen Sinne gewesen. Also wir dürfen uns nicht so in Sicherheit wiegen. Irgendjemand müssen nur die Nerven durchbrennen. Und schon haben wir Fiasko in unserem Land und der Dritte Weltkrieg ist da und da wird massiv gekämpft. Da wird massiv gekämpft und wir Deutsche, wir werden wieder durchaus Leidende sein. Warum? Es ist Gottes Reden. Ich habe gerade zu diesem Thema, also Jesus hat die Türklinke in der Hand, also für Freitag, Gott hat mir etwas gezeigt. Die Welt ist gerichtsreif. Die Welt ist gerichtsreif und Gott will die Welt durch Gericht erziehen. Er will nicht sie vernichten oder strafen oder zerstören. Gericht ist Erziehung. Und Gott erzieht durch Gericht, durch Krankheit, durch Leiden, durch Probleme. Er zieht die Leute zu sich. Wenn du das nicht merkst, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Und Evangelium ist mit Christus leiden. Vielleicht könnten wir die letzte Generation sein, also Endzeitmenschen, das ist mein Thema. Und da gibt es kein Wegrennen. Die Menschen werden zu den Bergen schreien, die Menschen werden überall hinlaufen und es wird kein Entfliehen vor dem Zorn des lebendigen Gottes sein. Gott erwischt uns überall. Nämlich Flügel der Morgenröte würde fliegen bis ans äußerste Ende. Du bist da, keinen drin. Wer Jesus nicht hier hat, der ist verloren. Der ist verloren. Sein Leben hat keinen Sinn. Er hat keine Zukunft. Auf ihn wartet nur der Tod und das Totenreich. Und dann die Ewigkeit, vermasselte Ewigkeit. Also wer Jesus nicht hat, nur wer Jesus hat, Halleluja, nur wer Jesus hat, der hat ein gesegnetes Leben, eine gesegnete Zukunft, erwartet was Gutes, erwartet den Herrn und er weiß, ich werde dort sein, wo Jesus ist. Und Jesus wird nicht mehr untergehen. Der ist schon mal gekreuzigt worden, der ist mal gestorben. So, wie werden die Menschen der Endzeit sein? Sie werden sehr religiös sein. Deshalb sagt Jesus Verführung, falscher Propheten, falscher Christus. Sie werden super religiös sein. Alles andere wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Alles wird religiös sein. Jede Amtshandlung wird religiös sein. Und so weiter. Und man kann ja religiös sein und trotzdem verloren gehen. Man kann Buddhist sein, Moslem sein, Katholik sein, Protestant sein, Heide sein. Wenn du Jesus nicht hast, gehst verloren. Amen. Ist es so? So sagt die Bibel. Bibel, Koran oder die Tora oder die Veden, die machen einen nicht selig. Du kannst 100-mal die Bibel durchgelesen haben und gehst trotzdem verloren, weil Jesus nur der Retter ist und nicht die Bibel. Jesus ist es, der uns selig macht. Er ist gekommen, sein Volk von ihren Sünden selig zu machen. Du kannst die Tora, den Koran, du kannst alle heiligen Bücher im Schrank, im Regal haben, die retten dich nicht. Selbst alle Zauberbücher, du kannst im Schrank haben, die retten dich nicht. Dich rettet nur Jesus. Und nur in Jesus siehst du Gott und erlebst Gott und erreichst Gott. Und in Jesus hat Gott sein Antlitz gezeigt. Wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus hat sich Gott uns offenbart. Also die Rettung ist in Jesus. Wenn du Jesus hast, brauchst du nichts mehr anderes. Das ist ja einfach. Wenn du Jesus hast, brauchst du nichts mehr anderes. Du brauchst keinen Ersatz mehr. Jesus fragt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finde? Meint ihr? Und das ist eine große Frage. Endzeitmenschen, die werden viel Religion haben. Die Religion wird ihnen aus den Ohren rausquillen, aus den Augen, aus überall. Die werden voll Religion sein. Die werden schäumen vor Religion. Aber die werden keinen Glauben haben. Meinst du, dass das Menschensohn Glauben finden wird, wenn er kommt? Er wird eine ganze Menge Aberglauben finden. Und guck mal, Yoga, Fernostreligionen, aller Art, Esoterik, Spiritismus, Satanismus, alle möglichen Ideen, Ideologien, das ist alles Religion. Aber Glaube. Auf dem Weg zur Seligkeit lauern so viele Gefahren den Christen und so viele Hindernisse auf dem Weg zur Seligkeit. Der Teufel hat so viele Fallen ausgelegt und Gläubige, die nicht aufpassen, die nicht wachen, in der Endzeit ist Wachsamkeit angesagt. Aufpassen, Ohren und Augen spitzen und scharf gucken und den Heiligen Geist haben und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn die Bibel sagt, die Verführung wird so groß sein, wenn es möglich ist, sogar die Gläubigen, die Auserwählten, die Berufenen. Deshalb sagt Jesus immer wieder, wachet, 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 wachet. Anders kommst du gar nicht durch in der Endzeit. In der Endzeit wird so ein Schlafgeist sein, also die Leute werden hypnotisiert welcher, wie auch immer. Der Satan versucht also, die Christen zu schwächen, zu verweichlichen, sensibel machen, ach, ich arme und so weiter, immer bedürfnisorientiert. Wenn ich nicht meine Bedürfnisse befriedigt habe, dann bin ich kein Mensch. Aber wir müssen lernen, auch mit unbefriedigten Bedürfnissen zu leben, auch mal zu hungern, mal zu frieren, auch mal nass zu werden und kalte Füße zu bekommen, auch mal schwach zu werden, krank zu werden. Satan hat so viele Trittminen und Fallen ausgelegt, gerade für die Gläubigen. Dann fängt er mit Neid die Leute, mit Eifersucht, mit faulem Geschwätz, mit Unnüchternheit. Auch das ist ein Problem, Unnüchternheit. Nicht nur, dass die so zu nüchtern sind. 1 und 1 ist 2. Nein, die können auch das 1 und 1 ist 7 sogar zusammen addieren. Also die können auch fantasieren. In 2. Timotheus, und das ist, wo ich ausgehe, die letzte Generation, Endzeitmenschen, wie die aussehen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Ich nehme durch die Stichworte daraus, was da drin steht, aber lies es mal durch, was hier alles drin steht. Sind 19 Kennzeichen für den Endzeitmenschen. 19 Kennzeichen werden hier aufgelistet. Der Endzeitmensch ist ein Lästerer, ein Spötter, der prahlt sich. Das ist der Endzeitmensch, er ist stolz. Nach 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Er ist gottlos, er ist religiös, aber keine Verbindung mit Gott. Christen ohne Christus. Oder Charismatiker ohne Heiligen Geist. Also das praktisch die Reden von den Gaben, rauchen die Gaben, praktizieren unter Umständen die Gaben, aber der Heilige Geist ist nicht dabei. Weissagen ohne den Heiligen Geist, das ist Wahrsagerei. So Gottlosigkeit, dann Lieblosigkeit, ein Endzeitzeichen, die Liebe. Wem kannst du nur noch trauen in dieser Zeit? Wem kannst du vertrauen? Sei ganz ehrlich. Dann Unversöhnlichkeit, Aufgeblasenheit. Nicht nur, dass man einen dicken Bauch hat, dicken Kopf, aufgeblasen, eingebildet, Wasserkopf. Verstehst du? So aufgeblasen. Wir, an unserem Wesen soll die Welt genesen. So sich einbilden, was aufgeblasen. Wollust. Die Menschen werden wollustig sein. Nur nach ihrer Wollust. Spaßgesellschaft. Das ist Endzeitmensch. Getrieben von falschen Lehren. Also, heute reicht dein Bücherschrank nicht mehr, um all diese falschen Lehren einzuordnen und mal zu sammeln, was an falschen Lehren existiert. Dann, sie werden schlau reden, nie zur Erkenntnis kommen. Dann gibt's noch den Eltern ungehorsam, rebellisch, aufständisch. Also 19 Kennzeichen werden hier aufgezählt, wie der Endzeitmensch sein wird. Viele Christen sind heute nur noch Kulturchristen, gehen in Konzerte und so weiter, aber sie gehen nicht, Gott zu begegnen. Die Kirche wurde einmal gebaut, damit Menschen Gott begegnen und nicht damit sie Musik hören oder dass sie sich da irgendwie schöne Zeit verbringen. Nein, die Kirchen sind wegen Gottesdienst gebaut worden oder die Synagogen oder all diese ganzen Gotteshäuser. Sie gehen in der Kirche wegen Unterhaltung, aber nicht um im Glauben zu wachsen. Die gehen in die Kirche, um sich zu amüsieren. Auf Deutsch gesagt, religiös zu amüsieren. Die Endzeitmenschen sind verletzte, kranke Menschen, die ständig andere dabei noch verletzen. Kein Mensch, keine Art von Menschen ist so schlimm wie religiöse Menschen. Religiöse Menschen, die können über Leichen gehen und merken das nicht mal. Da liegt der eine da in seinem eigenen Blut. Ich gehe in Gebetsstunde, habe keine Zeit dafür. Da kann man verrecken. Da kümmert man sich nicht. Denk an die Geschichte beim Barmherzigen Samariter. Endzeitmenschen, sie sind Kritiker. Sie lassen nie an einem was Gutes. Wir, die Moslems sind nichts, die sind nichts, die Freikirchler sind nichts, die Landeskirchler sind nichts, die sind nichts. Niemand ist, nur wir sind gut. Das ist also dieses Alleinseligmachende, dieses Katholische, dieses Katholizismus in jedem einzelnen Menschen. Wir sind, also wir, so wie die Juden damals. Wir, nur wir sind die reine Rasse. Wir sind von Gott gewollt. Wir sind die Auserwählten. Wir kommen in den Himmel. Endzeitmenschen, die verletzt sind, sind krank innerlich, haben keinen inneren Frieden, brauchen immer Nervenkitzel, immer was Sensationelles. Wenn da nicht jeden Sonntag etwas Sensationelles geboten wird, das stinkt langweilig, da geht man gar nicht hin. Man kann ohne Reiz nicht mehr leben. Weißt du, dieses Zip, 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 Zip vom Fernsehen? Weißt du schon, wenn das eine nicht mehr ist, dann schaltet man um, geht man da, wo Spannung ist, wo was los ist. Wir brauchen immer Sensationen. Das ist der Endzeitmensch. Der Endzeitmensch ist ein Mensch, der visuell ist, der nur sehen will, der nach außen, der also nur auf dem Äußeren geht, was vor Augen ist. Er guckt nicht hinter der Fassade, was dahinter ist, wie der Mensch ist. Oder das interessiert ihn gar nicht. Ihn interessiert nur, was vorne ist, die Bühne. Der Endzeitmensch läuft der Welt nach, dem System, macht alles mit, was das System vorschreibt. Das will unsere Regierung so, wird gemacht. Das will der Pfarrer so, die Kirche so, der Papst so, das wird gemacht. Die Leute sind nicht mehr fähig, selber zu denken, selber zu entscheiden, selber ihren Kopf zu gebrauchen. Das ist der Endzeitmensch. Da wird alles vorgedacht. Der kann nicht mehr selbstständig denken, auf seine eigenen Füße stehen. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut. Nicht, dass die anderen es tun, dass die anderen da die Messen ab vorlesen einem oder die Gebete vorsprechen. Selber beten, selber mit dem Herrgott reden. So, der Endzeitmensch läuft also immer der Welt nach, will immer überall dabei sein, in der Ökumene, in der Allianz, im Weltkirchenrat, in alle sind ganzen frommen Vereine, da will der Christ überall drin sein, will angesehen sein, anerkannt, will überall mitreden, seine Stimme abgeben, wichtig genommen werden, ob er dabei was hat oder nichts, dann ist außer Spesen nichts gewesen letztendlich. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Der Endzeitmensch ist überall, aber nirgends richtig. Der ist überall, aber nirgends richtig. Viele Christen meinen, wenn man Christ wird, dann sollte man reich sein. Steht aber nicht in der Bibel. Gott will dich segnen. Und so weiter. Aber Segen ist, dass du mit wenig viel machst. Das ist Segen. Das ist Segen unter Umständen. Also, dass du aus nichts was machst. Also, aber viele Christen meinen, ein Christ muss reich sein, wenn er das nicht ist, dann stimmt mit seinem Glauben was nicht. Ein Christ muss kerngesund sein. Aber weh, wenn du ein Zipperlein hast, und das kommt, und Gott lässt es zu, Gott lässt, dass das Weltbild der Christen zusammenbricht. Denn das ist ein trügerisches Weltbild, was sie sich aufgebaut haben. Ein Christ, der ist reich, der ist gesund, der hat immer Erfolg, der hat immer was er braucht. Nein, aber Christen haben nicht alles. Die sind genauso sind in dieser Welt. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Das und so weiter. Und sie heben sich von der Welt ab, dass sie sagen, das brauche ich gar nicht. Ich kann auch ohne dem leben. Die meisten haben gar keine Ahnung, was Christentum wirklich ist. Das hat ihnen kaum, wird kaum gesagt. Ja, lieber Heiland und. Ich möchte, dass wir von diesem lieben Heiland-Glauben wegkommen. Ist alles nett und süß, lieber Heiland. Aber weißt du, aber der Herr ist heilig, ein verzehrendes Feuer. Der Herr stellt Forderungen. Der Herr sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt allem absagen. Allem. Deinem Partner, und das ist, wer nicht absagt, Vater, Mutter und Bruder, Schwester, Haus und Hof, Auto oder ein Esel. Weißt, oder so. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Tu, das ist eine radikale Forderung. Eine radikale Forderung. Die meisten haben keine Ahnung. Den meisten wurde ein falsches Evangelium verzapft. Wir werden mit Christus herrschen und regieren. Weißt du, über wen und über was man herrschen wird als erstes? Man muss zuerst mal lernen, über seinen eigenen Schweinehund zu herrschen. Ja, seinen eigenen Schweinehund. Und der ist diese Bestie in einem. Ich will nicht. Ich habe keine Lust. Und das ist alles, was hier Paulus dem Timotheus schreibt, alles, das kommt alles aus dem Herzen, weil das Herz voll ist. Und was ist im Herzen alles drin? Sturheit, Bockigkeit, Rebellion. Oh, wenn ich das nur anfangen würde, wenn ich so einen Katalog da aufstellen würde, wenn ich manchmal so nachdenke, ich sage, lieber Gott, was ist alles noch drin? Das falsche Evangelium. Man hat immer gehört, ja, der Heiland macht das alles, aber dass ich was machen muss im Namen Gottes, dass ich zuerst mal anfangen muss, dass ich Opfer bringen muss, um Himmels Willen, ich muss Opfer bringen. Weißt du, wir erwarten immer, dass andere Opfer bringen, ne? Aber der Endzeitmensch wird immer erwarten, dass andere für ihn was tun. Aber Jesus hat Selbsthingabe gepredigt. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Was heißt das alles? Sogar sein eigenes Leben nicht lieben. Endzeitmenschen, die werden ihr eigenes Leben lieben. Die werden nicht das Leben anderer lieben, aber ihr eigenes, Eigenliebe. Mit Gott und Glauben und so weiter, Denken viele, man kann gut Geld verdienen, man wird reich dabei, aber das ist das Evangelium für Dumme. Und die merken, das funktioniert nicht. Es geht eine Weile gut, aber dann hört das auf. Weißt du, und Menschen, die nur Vorteile suchen, eigentlich die Nachfolge Jesu, und ich sagte die Wahrheit. Mir hat man nicht die Wahrheit gesagt, als ich Christ wurde. Glaub an Jesus und es wird alles wunderbar. Und ich hab geglaubt, das wird alles wunderbar. Aber als ich dann ein paar Wochen Christ war, habe ich gedacht, du hörst mit mir, stimmt nicht, die sind alles okay. Also die sind happy und lächeln und keep smiling. Aber bei mir, ich habe so viel Kämpfe, ich bin angefochten, ständig, so viel Anfechtung habe ich vorher gar nicht gehabt. Jetzt, was mit mir alles los ist. Weißt du, das hat man mir nicht gesagt. Hätte man mir nur gesagt, Johannes, wenn du Christ wirst, durch viel Trübsal, durch viel Kämpfe, durch viel Anfechtungen, müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das hätte mir geholfen. Dann wäre ich schon gewappnet, dann hätte ich aufgepasst, wo kommt was. Da wäre ich gewappnet gewesen, dann hätte ich gewacht, dann hätte ich mich eingemauert, da wäre ich im Panzer drin gewesen und gut gerüstet. Aber so, ich bin so tollpatschig gewesen, auf jeder Dummheit geglaubt. Jedem dahergelaufenen gedacht, das ist ein Christ, der liest aus der Bibel, der muss es wissen. Oder ist er schon länger Christ? Und bin enttäuscht. Weißt du, wer nur nach Äußerlichkeiten guckt, der hat keinen Durchblick. Wir müssen zuerst mal innen drin anfangen, mit dem Inneren des Menschen. Für Christen ist es wichtig, dass Christus drin ist. Die echten Christen, denen geht's wie Jesus. Und das habe ich lernen müssen mit der Zeit. Wenn du ein echter Christ sein wirst, willst oder möchtest sein, du musst genau das gleiche Schicksal haben wie Jesus. Weißt du, dann hören wir, weißt du, die Mutter der beiden Apostel oder Jünger Jesu, oh, lass den einen rechts sitzen und den anderen links sitzen, lass meine Söhne Minister und Außenminister posten, gib ihnen das. Weißt du, und die Leute wissen, weil die Leute die Bibel nicht lesen, weil die Leute die Bibel nicht kennen, weil sie die Hintergründe nicht kennen, die lesen nur, ach ja, der will Minister werden. Und die Mutter ist so liebevoll. Weißt du, was die Mutter betet? Die Mutter opfert ihre Kinder dem Evangelium. Denn mit Jesus am Thron zu sitzen, heißt es, am Kreuz zu hängen und zu sitzen. Die Römer kreuzigten im Sitzen. Also, wenn, und Römer haben damals eine ganze Menge Leute gekreuzigt. So, und das Kreuzigen, ich habe nicht gesagt Kreuzigen, der sitzt. Der sitzt. Das war Kreuzigen. Also, wer mit Jesus sitzen möchte, der muss mit Jesus links und rechts vom Kreuz hängen. Das ist es. Und deshalb sagt Jesus, das geht niemand an. Der Vater wird schon sorgen. Und die Mutter, wie bei den Makkabäer, die Mutter opfert die beiden Jungs und sagt, diese Jungen sollen mit dir sitzen am Kreuz. Sie fiel sogar nieder und bittet. Und sind wir bereit, mit Jesus zu sitzen im Knast? Mit Jesus, das wäre jetzt für uns das Kreuzigen. Alles abgeben, allem entfremden und alles zurücklassen. Kreuzigen, das ist kein Vergnügen. Nimmt sein Kreuz, mein Kreuz oder dein Kreuz und folgt mir. Die Bibel sagt also, sich nicht der Welt gleichstellen, nicht anpassen, sondern sich nur Jesus anpassen. Das ist wahres Christentum. Ständig umdenken. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, kannst du nicht mehr ruhig sitzen. Da sagt auf, lass uns jetzt nach Galiläa gehen, auf, lass uns jetzt mal an den Jordan gehen, auf, lass uns mal dorthin gehen. Der Herr ist ständig unterwegs. Und das ist Nachfolgen. Nachfolgen ist nicht irgendwo sitzen, nachsitzen. Nein, Nachfolgen ist mitzugehen, wo Jesus hingeht. Da, wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Endzeitmenschen. Viele Menschen verpassen den Anschluss an Jesus. Und wenn du den Anschluss an Jesus verpasst, bekommst du Probleme. Denk an Maria und Josef. Die gehen ihren Routineweg, sie gehen in die Versammlung, sie beten an, bringen ihr Opfer und merken nicht, dass Jesus nicht mitgeht. Und das ist die Tragödie der Endzeitchristen. Sie merken nicht, Jesus ist nicht mehr mitgegangen. Jesus war nicht dabei. Der Herr hat's nicht befohlen. Der Herr hat nicht angewiesen. Weißt du, und das ist der Anfang des Glaubenslebens. Immer mit Jesus zu gehen. Immer zu sehen, was macht er, wo ist er, was spricht er, was tut er. Mit Jesus zu gehen ist eine ständige, permanente Veränderung. Von morgens früh bis abends spät. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht mal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Und dann weiß nicht, welchem Hotel übernachten wir heute. Oder wo werden wir heute was essen? Vielleicht müssen wir heute fasten oder die Ehren ausraufen. Also, weißt du, es ist schon schön, mit Jesus zu gehen. Du bist in guten Händen. Aber du musst deinen inneren Menschen überwinden und sagen, ja Herr, ja Herr, ja Herr, ja Herr und ja Herr. Wenn wir es so genau angucken, wie die Endzeitmenschen sind, sie werden geldgierig sein und so weiter. Sie werden nur noch dem Mammon dienen. Deshalb sagt Jesus, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Aber die Menschen in der Endzeit, sie werden geldgierig sein, schreibt Paulus an Timotheus. Sie werden alles tun nur fürs Geld und nur ums Geld. Da wird nichts mehr umsonst gemacht. Wo wird heutzutage noch irgendwo was umsonst gemacht, gedient umsonst für den Herrn? Ja, freilich bei uns. Wir dienen. Weißt du, und trotzdem, Gott belohnt uns dann. Wir werden reichlich beschenkt, wenn wir frei dienen. Aber ich denke, das ist so wichtig, dass wir lernen, frei Gott zu dienen. Aus Freiheit, nicht mit Zwang. Heutzutage dienen Leute, ja, aber aus Verpflichtung. Ich muss, mir bleibt nichts anderes übrig. Nein, wir möchten mit dem Herzen dienen und dem Geist dienen und aus Liebe dienen. Das ist wahres Dienen. Und mit Begeisterung dienen, im Heiligen Geist dienen. Ja, und da muss man nicht gezwungen werden. Und was springt mir dabei raus? Ich habe mal vor Jahren auf der Straße gepredigt und da kommt einer, Sie können da reden und so weiter. Sie fahren so ein Auto und was springt Ihnen jetzt heute Nachmittag raus? Mir springt gar nichts raus. Ich muss mein Benzin bezahlen und ich muss selber alles bezahlen und ich vertraue Gott und Gott versorgt mich. Und das ist, wenn du Gott vertraust und Gott richtig dienst, Gott versorgt dich. Gott gibt über Bitten Verstehen. Aber wir müssen Gott dienen. Weißt du, das Problem ist, warum Gott viele Christen nicht versorgen kann. Sie dienen Gott nicht richtig. Sie dienen nicht mit dem Herzen. Weißt du, was kriege ich dafür? Mein Stundenlohn. Also, ich habe einen Chef mal kennengelernt, Geschäftsführer, und er sagt, wenn Leute zu ihm kommen und gleich mit Gehalt anfangen, was sie verdienen, dann brauchst du gar nicht einstellen, der da arbeitet nur fürs Geld. Aber wenn er fragt, was kann ich tun oder was für Möglichkeiten sind da und so weiter, dann interessiert er sich für die Firma und nicht fürs Geld. Wir sollten zuerst einmal für Gott interessieren und dann Geld und all das andere ist zweitrangig. Dann wird alles euch gegeben werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit wird euch alles zufallen. Wir müssen die Prinzipien Gottes kennen. Aber in der Endzeit wird das nicht mehr gesagt und nicht mehr kennt man das nicht mehr. Man will Herr sein immer. Und man tanzt um das goldene Kalb, es geht alles nur um Vorteile, ganz besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Weihnachtsglocken klingen und dann, das sind letztendlich die Kassenglocken, die dann klingen und dergleichen. Die westliche Welt spielt sich auf, ja wir und so weiter, stolz aufgeblasen. Wenn ich so diesen paar Gedanken immer noch ein bisschen durchgehe von den Endzeitmenschen. Der westliche Mensch ist aufgeblasen, der hat vom Hitler nichts gelernt. Herrenrasse, Herrenmenschen. Guck mal jetzt, wenn ich das, die Sache mit Iran sehe, verfolge, ob es jetzt Engländer sind oder Amerikaner. Weißt du, der Herrenmensch will die Sklaven, die unteren Menschen strafen, die Armeren sollen strafen. Die dürfen das nicht haben, aber die selbst, die haben Atombomben, bis geht nicht mehr. Sogar, dass sie bei uns auslagern müssen, hier in Deutschland. Weißt du, die dürfen das haben, aber der Iraner darf das nicht haben. Und sind die, wer hat eine Atombombe schon abgeworfen? Der Iraner? Der Amerikaner war es, der eine Bombe abgeworfen hat. Und das noch als Friedensbombe deklariert. So ein Heuchlerei. Der Westen darf nicht glauben und sich wundern, dass die Völker dieser Welt, der Westen, ich meine Deutschland, England, Amerika und so weiter, darf nicht glauben, dass die Völker schweigen und widerstandslos alles hinnehmen. Wir kriegen noch Skandale. Wir kriegen noch, dass dieser Vulkan explodiert. Russland hat jetzt diese Tage auch wieder, als man sollte den Iran verdammen und verurteilen. Russland hat gesagt, also wir wollen in Syrien nicht den gleichen Regierungswechsel, wie man in Libyen hatte. Libyen ist eigentlich zerbombt worden ins Mittelalter wieder. Die müssen wieder alles von vorne anfangen. Und deshalb hat Russland jetzt die Kriegsschiffe eingesetzt im Mittelmeerraum und vor Syrien stationiert. Das spricht was für sich. Aber wie süßer die Glocken nicht klingen und dann alles schläft, einsam wacht. Wo sind die Christen? Die sagen, Leute, wir sind auf dem Pulverfass. Da fehlt, die Zunde brennt schon. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das alles geht. Kaum ein Christ protestiert hier oder nimmt es überhaupt wahr. Merkt es nicht einmal, dass wir Richtung Antichrist marschieren. In Amerika sind jetzt vor Ende November ist ein Gesetz verabschiedet worden, dass man jeden verhaften kann, der auf der Straße protestiert, ohne Gerichtsurteil und so weiter, und den kann man verwahren, bis es vorbei ist. Wir haben die gleichen Zustände wie so Notstandsgesetze, wie im Dritten Reich wir hatten. Also Amerika ist kein besserer Staat, als der Adolf Hitler sein Staat war. Also Verwahrung und so weiter, ein Gesetz verabschiedet. Und jetzt kann jeder in Amerika verhaftet werden, in Haft genommen werden, ohne Gerichtsurteil, ohne einen Rechtsbeistand groß, bis die Zeit vorbei ist. Wir schimpfen auf Russland, was dort los ist, oder die Amerikaner schimpfen es, aber bei uns in der westlichen Welt ist es nicht anders. Wacht auf, heißt es in der Bibel. Wir sollen aufpassen. Es wird gefährlich. Es wird gefährlich, wenn wir Christen zur Gewohnheit gehen. Also die Endzeitmenschen werden Gewohnheitsmenschen sein, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, gewöhnt sich sehr leicht an etwas, und wehe, man verändert sich. Stell mal vor, ich würde jetzt sagen, nein, ich predige nicht mehr hier, ich bin dort, jetzt sitzen wir alle in dieser Richtung. Boah, dann würden manche kommen und sagen, was ist da passiert? Oder dass wir hier die Stühle in der Mitte auseinandergebracht haben. Weißt du, wir sollten vielleicht uns öfters mal verändern. Die orthodoxe Kirche feiert Gottesdienst im Stehen. Die haben keine Stühle, brauchen gar keine Stühle. Und da sitzen, und die orthodoxen Gottesdienste dauern bis zu 2-3 Stunden. Und, weiß aber wir sind so bequem, und es sind schon gepolsterte Stühle unangenehm. Es wird gefährlich, wenn der Glaube zur Gewohnheit wird. Wenn Predigt zur Gewohnheit wird, wenn Gebet zur Gewohnheit wird. Ich möchte hier ein paar Punkte ansprechen. Wohin tendiert der Endzeitmensch? Oder wie der Abfall vor sich geht. Weißt du, es wird gefährlich, wenn Jesus Nachfolge zur Gewohnheit wird. Jesus Nachfolge zur Gewohnheit. Das kann zur Gewohnheit. Ja, ich gehe hinter dem Heiland immer her, passt gar nicht mehr auf, aber plötzlich bist du hinter dem Antichristen, weil der auch so ähnlich aussieht. Ja, und hast nicht gecheckt. Es wird gefährlich, wenn die Arbeit für Gott zur Gewohnheit wird. Oder der Gebrauch der Gaben zur Gewohnheit wird. Es wird gefährlich. Und dann sind wir ganz nah am Antichristentum. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt. Weißt du, wenn sie geweissagt hat, die Hälfte der Weissagung war in Ordnung. Aber die andere Hälfte habe ich gedacht, nee, das ist so fleischlich, so seelisch, da stimmt was nicht. So, und Leute haben auch von der Gemeinde gesagt, Bruder, mal tu das. Also ein Teil der Weissagung, der ist wirklich vom Herrn. Aber der andere Teil, das kann ich nicht annehmen. Und dann habe ich gedacht, ich knüpfe mal diese Schwester mal vor. Nach der Prophetie habe ich gesagt, Schwester, kann ich mit dir noch mal ein Gespräch haben? Und dann frage ich, sag mal, wie funktioniert bei dir das Prophezeien und das Weissagen und so in der Gemeinde? Ja, sagte, oh, ich liebe den Herrn. Ich sagte, das glaube ich, dass du den Herrn liebst. Aber wie funktioniert das alles so bei dir? Sagte, weißt du, ich bekomme vom Herrn. Aber das ist so schlimm beim Herrn, der gibt nur so wenig. Und es ist so schön, die Salbung, der Segen Gottes ist so schön. Und ich denke, das ist so kurz. Weil sie weiß, in welche Richtung schon der Herr geht, wenn du die Gaben gebrauchen kannst und dich kennst, dann kannst du gleich weitermachen. Und sie hat meistens immer so einen Schwanz noch angehängt. Es war nichts Falsches, aber es war Fleisch, so einen Schwanz anzuhängen. Weißt du, du weißt, wie das funktioniert, und du hängst was dran. Du weißt, wenn man für Kranke betet, und Gott hat aber nicht befohlen, aber du machst es trotzdem. Oder vieles andere, zur Gewohnheit. Gebrauch der Gaben. Oder wenn Gemeinde für uns zur Gewohnheit wird. Aus Gewohnheit ging Josef und Maria in den Tempel und haben Jesus vergessen. Schau mal, bei uns sollte jeder Tag ein Tag der Aufregung sein. Dass wir aufgeregt sind, was wird heute passieren? Nicht, ich weiß schon, 3 Chores werden wir singen, dann wird Vater Unser gesprochen, womöglich gibt das Abendmahl und so weiter. Nein, dass vielleicht die Predigt ganz am Anfang anfängt und am Schluss dann die Ausleitung kommt, statt der Einleitung. Aber wir sind aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit. Und wir tun so vieles aus Gewohnheit. Zeichen und Wunder aus Gewohnheit. Wenn da keine Zeichen und Wunder mehr passiert, ja, der Herr spricht nicht mehr zu mir. Und ich sage den Leuten immer wieder, Leute, der Herr ist kein Plärrer. Der Herr ist kein Gaukler. Der Herr muss nicht immer schwätzen. Weißt du, wir haben ja die Jahreszeiten. Wir haben Frühling, wir haben Sommer, wir haben Herbst, wir haben Winter. Weißt du, und jede Jahreszeit hat was Schönes. Und auch wenn Gott nicht spricht, ist eine Zeit, wo wir das alles verarbeiten müssen. Wo wir das verdauen müssen. Stell dir mal vor, ich konsumiere, ich fress und fress und fress und stopfe alles in mir rein. Ich muss auch das verarbeiten können. Aber der Endzeitmensch, der will alles auf einmal haben. Alles auf einmal. Wunder und Zeichen. Heute rief mich auch sogar jemand an. Weißt du, ich habe die Salbung nicht mehr. Früher habe ich immer die Salbung gehabt. Aber jetzt, habe ich gesagt, jetzt sei doch dankbar. Und ich weiß, dass das Kind Gottes ist, dass er getauft ist. Ich muss ihm diese Person ständig einreden und sagen, Bruder, du, bei dir ist alles in Ordnung. Du liebst den Herrn und ich weiß, dass du den Herrn liebst. Aber, ja, aber die, ich spüre nichts mehr. Ich habe gesagt, du musst ja nichts spüren. Wo steht es in der Bibel, dass du was spüren musst? Nach deinem Glauben wird es geschehen und nicht nach deinem Gespür. Nach deinem Glauben. Du glaubst und du weißt es. Du hast den Herrn angenommen, du warst dabei, als man dich getauft hat. Du warst dabei, als der Herr Jesus dir deine Sünden vergeben hat. Sei doch glücklich und danke jetzt. Jetzt sind wir vielleicht mal in der Wüste drin. Und wir müssen manchmal durch Wüsten, dürre Städten, durch Täler durch und durch Tal des Todesschatten sogar durch. Uns wird nichts erspart bleiben. Aber ich muss nicht immer was spüren. Und wenn die Gewohnheit ist, ja, aber früher, da war es so herrlich. Früher habe ich Inspiration bekommen, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich sofort alles verstanden. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Geht es dir nicht manchmal so? Weißt du, vielleicht nimmt Gott dich auf die Seite, du kriegst gar nichts mehr. Und das ist, dann kriegst du Appetit. Du lernst erst, dir schmeckt die Sache erst, wenn du das nicht mehr da hast. Wenn du es vermisst. Dann schätzt du, ach, guck mal, was war denn das für gute Zeit? Was war das? Und dann sehnst du dich wieder nach dem Frühling. Dann sehnst du dich wieder nach dem Sommer. Und wir verlieren, wenn es zur Gewohnheit wird, den Heiligen Geist, die Verbindung zu Gott. Ich weiß ja alles, wie das funktioniert, so, zack, zack, zack. Wenn das Leben mit Jesus zur Gewohnheit wird, und das Leben ist schön mit Jesus, aber wenn es zur Gewohnheit wird, ach, Heiland, guten Morgen. Zur Gewohnheit. Wenn man glaubt, man weiß, man kennt schon alles, man versteht schon alles, man wird geistlich blind. Man stumpft ab, man wird geistlich taub oder lahm. Der Teufel ist ein Schöpfer der Gewohnheiten. Das ist der Teufel, Schöpfer der Gewohnheiten. Er dressiert die Leute und macht regelmäßig. Ist schön, etwas regelmäßig zu tun, aber wir brauchen immer noch Pfeffer und Salz, geistlich. Wenn etwas zur Gewohnheit wird, da wird zwischen uns und dem Heiland ein großer Abstand. Der geht weiter. Der Herr gewöhnt sich an nichts. Er sagt, ich bin in diese Welt gekommen, um euch Leben und volles Genüge zu geben. Und ein Teil des vollen Genügens ist, dass er wieder weitergeht, wieder weitermacht. An Gott, und bitte verzeiht mir, wenn ich das sage, an Gott kann man sich nicht gewöhnen. Deshalb hat Gott keinen Namen. Deshalb sollte man von Gott auch kein Bildnis machen. Denn in der nächsten Sekunde ist Gott total anders. Jetzt kennst du so den Herrn, aber 5 Minuten später ist der Herr total anders. So wie diese Versammlung, wie sie jetzt besetzt ist, so wird diese Versammlung nicht ein zweites Mal sein. Verstehst? Gott gewöhnt sich nicht. Deshalb hat Gott verboten zu sagen, oder sich Bilder zu machen von ihm. Er ist, der er ist und der sein wird und der ewig bleibt. Das Seiende ist er. Er ist immer das, was er im Augenblick ist. Und Gott kann sich nicht gewöhnen. Aber die Menschen werden sich an Gott gewöhnen. Deshalb, es wird in der Endzeit sehr viel Rituale geben, immer so Tradition aus Gewohnheit, alles am gleichen Muster. Man muss mit Gott jeden Tag neu sprechen, ständig seine Gemeinschaft suchen, ständig auf ihn hören, was er auch zu sagen hat, ständig in jeder Situation neu Gott zu vertrauen. Kannst nicht sagen, ich habe Glauben für die nächsten 10 Jahre. Ich muss glauben, jede Sekunde ganz neu, meinen Glauben wieder auffrischen. Deshalb ist auch ein Grund, warum viele Ehen auseinandergehen und in meisten Ehen Krisis und so weiter. Man gewöhnt sich aneinander. Nach 6, 7 Jahren gewöhnt man sich aneinander. Dann kennt man jeden so, man weiß, was der will und was er nicht will, was er tut und was er nicht tut und wie er sich benimmt und so weiter. Und das Problem in vielen Ehen ist, warum die auseinandergehen, man gewöhnt sich aneinander. An Gott kannst du dich nicht gewöhnen. Er ist ein Partner, er ist der Schöpfer des Universums und auch der Glaube, das ist nicht eine Gewohnheitssache, sondern eine Sache, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Wir müssen jeden Tag neu auf seine Hand nehmen. Ich kann nicht für die nächste Woche sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und warum viele Menschen Gott verlassen ist, weil sie sich gewöhnen und nicht mehr so ist, wie es früher war. Man lebt ein Christentum ohne Christus. Der ist nicht mehr dabei. Und man merkt es nicht einmal. Christen leben zu angepasst. Die unterscheiden sich nicht mehr von der Welt, sie machen genauso wie die Welt. Sie haben sich mehr an der Welt angepasst und gehen mit der Zeit und mit dem Zeitgeist, aber nicht mehr mit dem Heiligen Geist. Mit der Gesellschaft, aber nicht mit der Gemeinschaft, das mit dem Herrn. Viele Christen, sie orientieren sich nicht mehr nach der Bibel oder an der Bibel. Fragen nicht mehr, Herr, was ist dein Wille heute? Deshalb, wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Ich muss jeden Tag neu beten, Herr, was ist heute dran? Was passiert heute als nächstes? Wo gehen wir heute? Oder was sollen wir heute tun? Was soll heute gesagt und getan werden? Der Glaube braucht mehr als nur ein Lebensbekenntnis. Es braucht mehr als nur ein paar fromme Worte. Ja, ich glaube. Ein Lippenbekenntnis. Es braucht jeden Tag eine neue Hingabe. Ich muss mich wieder neu hingeben. Neu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn ich das verpasse, habe ich den Anschluss verpasst am Herrn. Der ist weitergegangen. Bei vielen ist der Glaube nur noch Gewohnheit. Oder die Gaben, Gewohnheit, Predigt, Gewohnheit, Lebensstil, Gewohnheit. Das ist eine gute Theorie, eine gute Sache. Aber wenn es nur Theorie bleibt, ich weiß, wie das funktioniert. Deshalb, du sagst, ich bin gar satt, ich habe das und ich habe jenes und so weiter. Ich habe alles schon und du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß jämmerlich und elend. Weißt du, du sagst, du weißt alles, was ist, das ist alles perfekt. Bist gut ausgebildet, etc. Aber es fehlt, du bist nackt, bloß jämmerlich und elend. Und dann kommt die Versuchung, dann kommt die Anfechtung, kommt irgendwie ein Problem, läuft der Laus über die Leber und dann ist es schon der Zirkus los. Oh Herr, was ist mir passiert? Der Teufel ist hinter mir her. Nein, du hast den Anschluss verpasst. Du warst nicht beim Heiland. Weißt du, du stolperst über etwas, bist geschockt. Wo ist jetzt der Herr? Warum hat der Herr nicht eingegriffen? Du bist nicht mit dem Herrn mitmarschieren, mitgegangen. Du bist stecken geblieben. Und das ist das Problem. Du bist nicht mehr bei dem einen dabei, mit dem du angefangen hast. Weißt du, das am Anfang, wir haben so schön angefangen. Am Anfang deines Lebens, die ersten paar Jahre deines Glaubens, hast du so viel gelernt. Weißt du, da hast du gedient, da warst du voll Feuer und Flamme und so weiter. Und dann hast du dich gewöhnt. Und dann bist verwöhnt worden. Also von der Gewohnheit kommt nachher die Verwöhnung. Endzeitmenschen sind also Menschen, die sich von Jesus immer weiter entfernen. Die sind nicht so gottlos, nein, die sind in der Versammlung. Aber Jesus geht nicht mehr mit ihnen mit und sie nicht mehr mit Jesus. Sie kennen Jesus nur noch mit dem Namen nach. Sie glauben. Sie wissen, was er ist und was er kann. Du sagst, weißt du, wir können viel erzählen, aber was sind wir? Dieses Sein ist so wichtig. Was bin ich wirklich? Endzeitmenschen sind aufgeblasen, bilden sich was ein, prahlen sich. Das war also, wenn du sagst, nur prahlen. Über was kannst du dich heute prahlen, so als Christ? Weißt du, reich, bist kein Millionär, aber ja, ich bin perfekt, ich bin in der Gemeinde, ich gebe Zeugnis, ich sprich das Wort der Ermutigung, ermutige andere. Aber wie ist es mit dir selber? Bist du ermutigt? Vielleicht bist du entmutigt. Und vielleicht schon allein, dass man dann jemand entmutigt dabei durch das, was man erzählt. Weißt du, wenn du selber nicht richtig stehst, entmutigst du die Leute. Du überträgst das alles. Endzeitmenschen, sie werden wieder Pharisäer werden. Äußerlich perfekt. Übertüncht, aber innen drin faul und verschimmelt. Voller toten Gebeine. Ich möchte nicht wissen, in wie viel Leichen in manchem Christenherzen drin ruht. Wie viel Leichen. Weißt du, wenn du sagst über deinen Bruder, deine Schwester, du Narr, du Dummkopf, du Idiot, oder was du alles verstehst, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Und was sagen die Leute so über die anderen? Weißt du, da kommst du in der Gemeinde, bist begeistert, aber dann fängt an das Tratschen. Viele sind innerlich verkümmert, unterentwickelt, verletzt, verstümmelt, innerlich ausgebrannt, weil sie sich so viel mit Menschen beschäftigen, aber nicht mit sich selbst und nicht mit Gott. Kein Wunder, dass das große Problem der Menschen heutzutage die Depression ist. Kein Wunder, ich wundere mich gar nicht. Weißt du, du hältst nicht die Balance in deinem Leben. Weißt du, da kommen Probleme, Spannungen, Ärger, Stress und das normale Leben ist voller Stress, voller Kampf. Du musst dich einsetzen, du wirst beleidigt, du wirst gekränkt, du wirst schief angeguckt. Dir wird was gestohlen. Du verlierst was. Weißt du, und wenn du nicht innen drin stark bist, nur übertüncht, oder so äußerlich schön, aber innen drin hohl, dann plötzlich, weil du keine Substanz hast, plötzlich gehen dir die Nerven durch, kommst dir selber als ein Heuchler vor. Überleg einmal, wie kommen Christen manchmal so vor? Sie tun äußerlich so, als ob. Als ob sie die Sieger wären, als ob sie stark wären, als ob sie gläubig wären, als ob sie voll Geistes wären. Aber wenn es darauf ankommt, dann zittern sie schon. Dann rennen sie zum Psychiater. Dann rennen sie da und dort und dort. Kannst nicht mehr helfen. Dann gehen sie ans Telefon und dann fangen sie an zu bimmeln und schlagen Alarm. Weißt du, das ist schlimm manchmal. Ich liebe die Leute und Gott möge die Leute das segnen alle miteinander. Aber weißt du, da ist, sie tun oft so stark, so geistlich, ach, so demütig und so weiter. Aber was, wie ist dann ihr Herz? Wie sieht ihre Seele dann aus? Innen drin? Äußerlich perfekt. Endzeitmenschen sind gottlos, hat Paulus da geschrieben dem Timotheus. Die haben keine Verbindung mit Gott. Die haben mit der ganzen Welt Verbindung. Mit der ganzen Welt. Mit Jerusalem Verbindung, mit Moskau Verbindung, mit Washington Verbindung, aber nicht mit dem Himmel. Den haben sie verloren. Und wer diese Verbindung mit dem Himmel verloren hat, ist verloren. In Notzeiten, wen rufst du da an? Sie prahlen sich über ihre Tradition, über ihre heilige, fromme Abstammung. Wem nützt deine fromme Großmutter? Du musst fromm sein und nicht die Großmutter. Und die Frage ist, was und wer bist du? In Endzeitmenschen. Paulus sagt dem Timotheus, sie werden aufgeblasen sein und werden sich aufblasen, so wie ihr Pfau, weißt du, so aufgeblasen, wunderbare Krone, aber da sind nur ein paar Federn, die sich da glänzen, aufgeblasen, aber dann innen drin doch lieblos, so stolz, unversöhnlich. Das werden die Endzeitmenschen sein. Du kannst heutzutage kaum mit Leuten Frieden schließen, nur noch Vergleich dann beim Gericht. Das ist noch möglich vielleicht. Aber sonst versöhnlich, sich versöhnen. Und die Bibel lehrt uns zu vergeben. Das ist ein Geheimnis des Glaubens, dass ich ständig vergebe. Wie oft muss ich vergeben? Weißt du, dass ich an gar nichts hänge. Aber wenn ich an etwas hänge, dann kann ich auch nicht vergeben. Endzeitmenschen, um die ist ganz schlecht bestellt. Ihnen, sie lernen so viel, aber kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie lesen alle Bücher über Lebensberatung, Lebenshilfe und so weiter und so weiter. Und sie wissen eigentlich weiß jeder einfache Bruder, Schwester im Herrn, der Bibel einmal gelesen hat, bisschen, der weiß, was der Herr will. Du brauchst da nicht irgendeine große Bücher der Aufklärung. Der Heilige Geist wird dich aufklären, die Salbung wird dich aufklären. Aber nein, wir brauchen Bücher aus der Parapsychologie oder sonst wo her, Esoterik oder dergleichen. Und dann haben sie vielleicht ein paar lichte Momente und dann schlafen sie wieder ein und dann gehen sie wieder zurück. Und das ist das Schlimme, was die Bibel sagt, der Hund, was er ausgespuckt hat, frisst er wieder. Guten Appetit. Weißt du, da wird man wieder rückfällig. Da macht man wieder das alte, die alte Leier wieder, legt man auf. In Matthäus Kapitel 24, Vers 13 bis 14 sagt Jesus, wer beharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wir wollen alle errettet werden, aber wir sind nicht bereit zu beharren bis ans Ende. Was heißt das, zu beharren bis ans Ende? Durchzuhalten, da wo du angefangen hast, bis zum Z. Nicht nur bei A. Oder B, C, das geht noch. Nein, bis Z. Dein ganzes Alphabet durchmachen. Und dann bist du fertig. Aber wer macht das bis zum Schluss? Wer macht das bis zum Schluss? Weißt du, wir brauchen diese Endzeitbotschaft, müssen wir hören. Wer beharrt bis ans Ende? Wer aushält bis zum Schluss? Der nicht aufgibt bei den nächsten Schwierigkeiten, beim nächsten Sturm, beim nächsten Unwetter. Der sagt, ich gehe trotzdem. Ich mache trotzdem. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Satan rutscht mir im Puckel runter. Ich laufe nicht weg. Ich schmeiß nicht hin. Ich resigniere nicht. Auch wenn es manchmal vielleicht zumute ist. Jeder Christ, jeder Gläubige hat mal solche dunkle Stunden, trübe Stunden. Jeder, dass er sagt, na, komm, lass doch den Betteln die selber machen. Aber dann sagst du, nein, ich habe mit Gott angefangen. Warum soll ich mit dem Teufel aufhören? Und wir sollten die Sachen mit Gott fertig machen, bis wir fertig sind, bis wir am Ziel sind. Und nicht nur ein bisschen so kurz dabei gewesen sein, ein bisschen fromm geworden sein. Gott braucht keine Kurzzeitchristen. Er braucht Langzeitchristen. So Dauerchristen, die dauerbrennen, die sich bewähren. Das wahre Christentum ist keine vorübergehende Sache, sondern etwas Bleibendes, etwas Dauerhaftes. Wer Ja gesagt hat, Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wer die Hand an den Flug legt, der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus ist eine lebenslange Sache. Eine lebenslange Sache. Christ ist und bleibt man. Sonst hätten wir gar nicht anfangen sollen. Sonst hätten wir alles gleich bleiben lassen können. Weißt du, das ist ja nur Gespött. Und sie werden Lästerer sein. So viele Endzeitchristen, Endzeitmenschen sind Lästerer. Sie blamieren Gott. Verstehst du, haben sie angefangen, waren sie Feuer und Flamme, sind auf die Straße gegangen, Traktate verteilt, Zeugnis gegeben oder was weiß ich, mitgesungen und mitgetan und dann wieder alles hingeschmissen und sitzen nur zu Hause und drehen Däumchen und sitzen vorm Fernseher und gaffen. So, das ist so Kurzzeitchristen. Und dann wundern sie sich, mit meinem Leben geht's nicht vorwärts. Ich mache keine Fortschritte. Ich würde auch keine Fortschritte machen. Deshalb, die Bibel sagt, befleißiget euch. Befleißigt. Und wir müssen uns ständig befleißigen. Ich muss mir so in den Hintern treten. Ich muss mich zusammenreißen und ich muss sagen, ich mache es. Ich habe es angefangen und ich mache auch fertig die Sache. Sonst hätte ich gar nicht anfangen müssen und dürfen. Würde mir den ganzen Ärger sparen. Verstehst? Guck mal, jetzt angenommen, ich falle zurück. Das ist alles, was ich bisher gemacht habe, ist alles umsonst. Alles vergeblich. Die Zeit habe ich vertrödelt, hätte ich lieber gesoffen und gefressen und mich aufgehängt. Ja. Die Zeit, das Leben, das ist nicht wert, wenn ich nur einmal so das mache, das nächste Mal wieder das andere machen, wenn ich nicht entschieden bin. Das Sadhusunder singt ein Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir und das Kreuz ist vor mir. Ich bin entschieden. Und wir müssen, und die Endzeitmenschen sind nicht entschieden. Die sind Wischiwaschi-Menschen. Weichlinge. Feiglinge. Sobald die Schwierigkeit kommt, sobald sie den Wolf sehen, laufen sie schon. Weißt du, Christ, bleibt man auch, wenn sich die Bedingungen ändern. Die Umstände. Christ bleibt man, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Die werden wie wir Brot fressen. Guten Appetit. Verstehst du? Das sind Menschen, die zehn, die haben das Reich, das gelobte Land nicht gesehen. Die werden das Leben nicht ererben. Wer bis zum Schluss anhält? Und das sind nicht viele, vergiss es. Das sind nicht viele. Von 2 Millionen Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, haben nur 2 das gelobte Land erreicht. 2 von 2 Millionen. Kannst ausrechnen, wie viel von Berlin kommen. Von Deutschland. 2 von 2 Millionen. Wenn diese Proportionen stimmen, dann gute Nacht. Wer kann überhaupt noch selig werden? Aber die von Anfang an dabei waren, und später auch die Apostel, als der Judas sich aufgehängt hat, wir müssen jetzt einen loswerfen, wir brauchen jemanden, der von Anfang an dabei war. Nicht nur, der ab und zu mal so Gastbesucher war vom Herrn Jesus. Nur ab und zu, Jesus hat viele Jünger gehabt. Jesus hat bestimmt 5000 Jünger gehabt. 70 auf jeden Fall. Wir wissen es von 70. Aber die 12, die waren Anhänger. Die haben sich angehängt für kurze Zeit und dann sich wieder abgehängt. Und nur diese 12, und selbst diese 12 waren noch kritisch. Sogar diese 12, muss vorstellen, so erfolgreich war Jesus, dass kaum jemand übrig geblieben ist. Wer steht am Kreuz? Nur der arme Johannes und seine Mutter Maria. Wer steht am Kreuz? Christ ist man. Auch dann, wenn man Gott nicht versteht. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Christ bleibt man. Und in der Endzeit werden Menschen sich an Gott ärgern. Sie werden Gott fluchen, wenn sie Geschwüre bekommen. Sie werden Gott fluchen, sie taten nicht Buße, steht in der Offenbarung. Sie haben Gott geflucht. Sie haben Gott gelästert. Warum lässt er mir das zu? Warum passiert mir? Warum ist mein Schicksal so? Wir müssen aber eines wissen, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Die Bibel sagt uns, dass wir durch viel Drangsal, das muss so Martin Luther Wort, ist das Drangsal. Drangsal, man wird bedrängt. Weißt du, durch Bedrückung, wir müssen durch viel Bedrückung ins Reich Gottes gehen. Verstehst du das? In der Endzeit sind starke Christen gefragt. Märtyrer eigentlich. Die Seelen im Altar. Die bereit sind, innerlich, ich stehe. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Auch dann, wenn alles dunkel und düster ist und trüb, wenn man innerlich stark ist, du beißt dir die Zähne zusammen, schließt die Augen zu und legst den fünften Gang rein, gibst Vollgas und fährst durch. Sonst kommst du nicht durch. Sonst verzweifelst du. Sonst scheiterst du. Sonst bist du zum Scheitern verurteilt. Wer die Endzeit überleben will, und ich möchte hier einfach Christen zurufen, wer die Endzeit überleben will, der muss von Gott gar und ganz ausgefüllt sein. Innen drin muss voll von der Gottheit sein, voll vom Glauben, voll vom Heiligen Geist, voll von den Worten Gottes. Die Beziehung zum Herrn muss stimmen, da darf nichts dazwischen kommen. Man muss einen engen Kontakt zum lieben Gott haben, auch wenn man ihn nicht versteht. Da reicht nicht nur ein bisschen die Bibel zu studieren. Oder ich studiere die Bibel, damit ich vielleicht anderen mal predigen kann. Weißt du, ich studiere die Bibel nicht für die anderen, ich studiere das für mich. Ich predige für mich. Ich brauche das. Mir hat mal einmal ein Lehrer gesagt, also ich weiß nicht warum ich, aber der hat mich da ermahnt und vielleicht habe ich nicht Hausaufgaben richtig gemacht. Irgendwas war da. Also irgendein Grund. Der sagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dich. Und das habe ich mir gemerkt. Ich lerne nicht für die Schule, ich lese die Bibel nicht für mich, ich bete nicht für mich, nicht für die anderen, ich bete nicht für die anderen, ich bete für mich, ich kämpfe nicht für die anderen, ich kämpfe für mich. Und deshalb ist es so wichtig, was tust du für dich? Du hörst die Predigt, nicht für die anderen. Weißt du, dann da kommen Leute, das könnten sie mir eine Kassette schicken oder CD, das braucht Frau sowieso und Herr sowieso. Aber eigentlich die Predigt brauchen die Leute selber. Oder die Prophetie. Könnten sie die Prophetie schicken? Die Prophetie brauchen die Leute selber. Aber die möchten anderen gleich prophezeien. Eigentlich, wenn Gott redet, ist es zuerst mal zu mir selber. Eine Prophetie ist zuerst mal für mich selbst. Und wenn jemand sagt, der Herr hat mir gezeigt, vielleicht hat er dir zuerst mal gezeigt, was bei dir los ist. Ja. Ich möchte euch auf die Wahrheit wieder, auf das Fundament, auf den Teppich runterholen. Weil ich sehe so viele Probleme in christlichen Kreisen, nicht nur bei euch, sondern überall, wo ich schon gedient habe in den letzten 40 Jahren. Ist einfach ein Problem, man tut alles für die anderen, aber du lernst für dich. Du liest für dich. Es gibt liebe Schwestern, Gott segne die Schwestern. Ihr Mann ist nicht gläubig, dann legen sie ein gutes Buch dem Mann auf dem Nachttisch, vielleicht vergreift er sich mal. Weißt du, man will sich bekehren, man will den anderen bekehren, aber so oft muss ich den lieben Schwestern sagen, Schwester, wenn du dich richtig bekehrst, wird sich dein Mann automatisch bekehren. Oder deine Frau. Da müssen wir uns gar nicht groß anstrengen. Wenn wir richtig stehen, wir haben Sog-Effekt. Wir ziehen die Leute ran, wir begeistern, wir brennen für Gott. Wenn du brennst, dann musst du nachher nicht mehr fürs Feuer sorgen. Da kommt die Feuerwehr von selbst, wenn du brennst. Aber wir müssen brennen für Gott. Begeistert sein für Gott. In der Endzeit wird sich der Teufel offenbaren. Lass mich auch das noch sagen. 2. Thessalonicher 2, Vers 8 bis 10. Satan wird wirksam werden. Schreibt der Apostel Paulus von 2. Thessalonicher 2, Vers 8 bis 10. Er kommt mit lügenhaften Zeichen und Wunder, mit allerlei Verführungstricks. Und zwar, er wird verführen zur Ungerechtigkeit. Aber jetzt muss ich es alles auf den Kopf stellen und umdrehen. Er wird verführen zur Ungerechtigkeit. Das klingt ganz anders. In der Bibel, wir müssen lernen, die Bibel zu lesen. Nicht so, wie es drin steht, sondern wie es nicht drin steht. Was zwischen den Zeilen steht. Wir müssen die Bibel so lernen, er wird uns verführen zu Ungerechtigkeit. Was meint es da? Weißt du, da wird er plötzlich, wir rufen auf zum Kampf gegen Terrorismus. Und alle kämpfen gegen den Terrorismus, aber das Problem liegt ganz woanders. Oder gegen die Nazis, das Problem liegt ganz woanders. Oder gegen die Arbeitslosigkeit, das Problem liegt ganz woanders. Weißt du, man wird aufgerufen für ein Jagd dem Feind nach, aber das ist nicht der Feind ist ganz was anders. Vielleicht die Banken, vielleicht Politik und so weiter. Weißt du, jagt den Feind, Wir denken das, und der Teufel arbeitet sehr raffiniert, er verführt durch Ungerechtigkeit. Und sagt, wir müssen das bekämpfen, wir müssen das aus der Welt schaffen. Und dann wird alles gesetzt, alles aktiviert. Dann in 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 5, da werden andere Dinge noch aufgezählt, was die Endzeitmenschen haben. Die Endzeitmenschen sind ungerecht, lieblos, selbstsüchtig, scheinheilig, sie sind berechnend. Sag mir, guck mal, die machen alles berechnend. Ich werde nie vergessen, ich habe mal zeitlang Akkord gearbeitet und da wurde getestet, was ich leiste. Da steht einer mit der Uhr und wie viel ich leiste. Und ich muss mein Bestes geben, da wird gestoppt mit der Stoppuhr. Und dann bringst nachher diese Leistung nicht, was die da erwarten. Alles berechnet wird gemacht, wenn ich das tue, dann passiert das. Und die Christen beten sogar berechnend. Herr, oder ich gebe 10 Euro und ich erwarte vom lieben Gott 100 Euro. Auch das ist berechnend, Geschwister, in aller Liebe. Wir sollten Gott alles geben und wir sollen von Gott alles erwarten. Und nicht berechnend sein. Zwar bei Zehnten soll man berechnend sein, Zehnten kann man berechnen, aber Almosen und sowas, da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Berechnend. Dann, ich lese weiter, hier sie werden ich-süchtig sein, und wenn ich das schon anfange hier zu gucken, was da alles drin steht, also die 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 5, sie werden geldsüchtig sein, sie werden geltungssüchtig sein, sie werden schmähsüchtig sein, wenn ich das alles so jetzt auf Sucht übertrage, weißt du, nicht nur rauschgiftsüchtig, alkoholsüchtig und nikotinsüchtig, diese Süchte sind viel schlimmer, die sind viel schlimmer als Alkohol oder Drogensucht oder Medikamentensucht, erotische Sucht, Vergnügungssucht, Scheinfrömmigkeitssucht, immer wieder so, ah, lieber Heiland. Und da kannst du Leute links und rechts ohrfeigen. Also mir ist in der Grabeskirche in Jerusalem passiert etwas. Ich wäre dem Priester an den Kragen gegangen. Weißt du, da ist so ein Mütterchen, will unbedingt das Grab sehen. Ältere Frau kann kaum richtig gerade stehen. Und weil der nicht richtig läuft, geht der Priester, gibt einen Schubs, dass die Frau lingelang auf den Boden fliegt und so weiter. Das war ein Priester, der hier die Grabeskirche bewacht und so weiter. Also, es war ein besserer Teufel. Meine Geschwister haben erzählt, sie sind in Bayern in die Schule gegangen. Damals musste man in Bayern noch Frühgebet sprechen. Also in der Schule, da haben sie sich bekreuzigt und so weiter. Und wie Kinder halt sind. Und meine Geschwister waren nicht kirchlich zu der Zeit. Gar nichts mit der Religion auf dem Hut gehabt. Und die haben Quatsch gemacht beim Beten, also beim Schulgebet. Und dann wurde der Pfarrer sich bekreuzigt. Der Name des Vaters, des Sohnes. Und zack, gibt er einem meiner Brüder eine Ohrfeige. Faschist, man kann gerade noch sich beim Bekreuzigen Ohrfeigen austeilen. Dass man meine Eltern dann zum Rektor gegangen sind, das ist, also wir verbieten, dass man unsere Kinder schlägt, auch wenn sie nicht, wir sind ja nicht religiös, wir wollen ja nichts mit Religion zu tun haben und so weiter. Und da muss man nicht erwarten, dass dann die Kinder gläubig werden oder gerade katholisch noch werden. Verstehst du, wenn sie dann sowas erleben, Schulgebet. Da muss man sich nicht wundern. Religiös. Manche stinken vor Religiosität, Scheinheiligkeit, Scheinfrömmigkeit, aber die innere Leere ist da und zugleich eine offene Tür für alles Dämonische. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 4, da spricht er davon, dass man öffnet sich allen Geistern und das ist der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen, dass man sich allen möglichen Geistern öffnet. Wenn du nicht richtig zu Gott stehst, bist du offen für alle Teufel und alle Dämonen, alle Hölle, die ganze Hölle, was es auch immer ist. Weißt du, bei der Rückkehr Jesu wird die ganze Masse alles Lügner sein. Die Masse wird getäuscht, verwirrt. Christen werden den Lügen glauben. Und sie werden sich Lehrer aufsetzen, die ihnen predigen, wonach ihnen die Ohren jücken. Steht in der Bibel alles so, vor 2000 Jahren. Die Welt wird unverbesserlich sein, sich gar nicht verändern. Wenn man es als Prediger warnt, das wird überhört. Weißt du, das ist so altmodisch. Weißt du, aber wir müssen warnen. Wenn ich weiß, da ist eine Gefahr irgendwo, ich muss sagen, Leute, passt auf. Wir haben eine Verpflichtung zu warnen. Wir haben einen Auftrag zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir werden zu Rechenschaft gezogen, wenn du Hesekiel 3 oder Hesekiel 33 liest. Wenn du den Gottlosen nicht warnst, dann will ich sein Blut von deinen Händen fordern. Wir haben als Christen hier einen Auftrag, auch in Deutschland. Wir müssen Menschen warnen und sagen, Leute, passt auf, macht nicht so weiter wie bisher. Bei uns muss was passieren, wir müssen uns verändern. Wenn du den Gottlosen warnst und wenn du den Gottlosen gewarnt hast, und das ist nicht ein Heiden, den Gottlosen, der sich von Gott gelöst hat, der Christ, der nicht mehr ganz spurt mit dem Herrn, der irgendwie daneben abdriftet. Den musst du warnen. Wenn du den Gottlosen, das ist ja dein Bruder und deine ehemalige Schwester, und wenn du die nicht warnst, dann will ich ihr Blut von deinen Händen fordern. Aber wenn du gewarnt hast, dann hast du deine Seele gerettet. Was er dann nachher macht, das ist sein Problem. Aber du hast deine Seele gerettet. Es geht ja um dich. Du lernst ja für dich. Du gehst ja für dich in die Gemeinde. Für Menschen ohne Christus wird das Leben zum Höllentrip. Weißt du, weil sie sind so zerrissen. Zwischen zwei Stühlen sitzen sie, da nicht glücklich und dort nicht glücklich. Das sind Endzeitmenschen, unglückliche Christen. Die heutige Gesellschaft, die ganze Masse letztendlich, ist nicht lebensfähig, was sie an Christen, wenn du so anguckst, Land auf, Land ab. Das geht mal eine ganze Weile gut, paar Tage gut, paar Wochen gut, vielleicht ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Aber dann, wenn es ums Überleben geht, wenn nachher die Jahre der Schwierigkeiten kommen, dann kommen die Jahre, die dir nicht mehr gefallen. Nicht erst mit 80. Die fangen schon mit ein paar Jahren mit Christus. O Herr, wo bist du? Wo ist der Gott Israels? Wo ist der Gott unserer Väter? Dann fragst du, wo sind die Zeichen und Wunder? Warum passiert das nicht mehr, was da früher mal passiert ist? Weil Gott will uns weiterführen. Und Gott will uns weiterführen, dass wir nicht immer an Wundern und Zeichen hängen. Lies mal die Bibel. Du, geh doch die Apostelgeschichte durch langsam. Und dann merkst du gegen Schluss, so ab Kapitel 10, da hören Zeichen und Wunder auf. Da beginnt Evangelisation, da beginnt Mission, da beginnt der Dienst des Apostel Paulus. Oder liest die Briefe, die Episteln. Du, da ist nichts mehr von Zeichen und Wundern. Oder von der Offenbarung. Da sind göttliche Zeichen und Wunder. Da geht es jetzt um die Tiefe. Weißt du, je länger du mit dem Heiland gehst, desto tiefer geht es. Dann die Zeichen und Wunder sind nur oberflächlich. Das sind für Ungläubige zuerst einmal, damit sie zum Glauben kommen. Aber wenn du den Glauben erfasst hast, begriffen hast und sagst, Herr, jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht sehen und doch glauben. Die nicht fühlen und doch glauben. Die nicht verstehen und doch glauben. Das ist es. Aber der Endzeitmensch, und wenn dann du keine Wunder vollbringst, dann werden Wunder gemacht. Und Satan wird kommen mit Wunder der Verführung und so weiter, mit Gerüchten, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dann die folgende Verse, mit Wundern der Lüge, der Antichrist, der betet nicht, der redet mit großen, großtrabenden Worten, der macht was, der ist der Macher. Er kommt mit Gerüchten, Kriegsgerüchten, Katastrophengerüchten, Falschmeldungen, Erfolgsgerüchten und so weiter, Demokratiegerüchten, der bringt alle möglichen Gerüchte. Und die Leute werden glauben und die Gerüchteküche von Satan brodelt nur. Und der Endzeitmensch glaubt, dann kommt Epidemiegerüchte, Schweinegrippe. Jetzt müssen sie sofort fast 300 Millionen Medikamente, Schweinegrippe, Impfstoff in Magdeburg verbrennen. Die tun die Leute leid jetzt, die nachher diese Luft noch einatmen müssen. Nur nebenbei. Verstehst du? Jetzt, man hat so ein Theater gemacht, so eine Hysterie. Und das ist typisch Satan. Schweinegrippe. Ja, ich fühle mich so frei. Und einfach zu sagen, Leute, glaubt nicht jeden Bluff. Kranke Menschen darf man nicht impfen und Gesunde brauchen nicht impfen, geimpft zu werden. Das ist alles. Wenn man das nach dem Prinzip lebt, dann kann man gesund sein. Man muss viel mehr auf sein Herz aufpassen. Weißt du, wenn du dein Herz aufpasst und hütest, dann hältst du viele Krankheiten fern von deinem Leib, steht in der Bibel. Wenn du dein Herz bewahrst, wenn du dich nicht in Panik versetzen lässt von diesen lauter Gerüchten und Weltuntergangsgerüchten und Klimagerüchten und Umweltgerüchten und welchen Gerüchten auch immer, solche Gerüchten. Weißt du, behalte dein Herz rein. Lass dich nicht in Panik bringen. Aber der Endzeitmensch wird ein eingeschüchterter, ängstlicher, verzagter Mensch sein, wird immer auf Gerüchte was geben, wird immer Gerüchte hören irgendwo knistert's da und so weiter, dann spukt es. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Ich will nicht lesen, lies mal zu Hause nach, aber nur ein paar Gedanken. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Endzeitmenschen. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter. Du verratest doch einer den anderen. Weißt du, Spitzel, denk nur an SED-Staat. Auch hier wird alles ausspioniert. Und du kannst auf unseren deutschen Datenschutz pfeifen. Verstehst du? Wenn man was wissen will, kann man jederzeit was rausholen und sich informieren. Verräter. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft, deren Kraft verleugnen sie. Und solche Menschen meide. Hab mit denen nichts zu schaffen. Interessiere dich nicht für diese Leute. Geh ihnen nicht nach. Solche Menschen meide. Und zu ihnen gehören da und so weiter von den Leuten, die sich in den Häusern hin und her schleichen, die Sektenleute oder wer auch immer ist, die anrufen. Hast du schon gehört? Weißt du es immer? Diese Schleicher und Schleimer. Schleicher und Schleimer. Und weißt du, was sie suchen? Die schleichen und gewisse Frauen einfangen. Gewisse Frauen. Welche Frauen das sind? Schwache Frauen. Dumme Frauen. Ungebildete Frauen. Gewisse Frauen, das ist das Wort gewisse. Wenn du das zergehen lässt, was das sind für Leute. Gewisse Frauen, aus welchem Grund auch immer. Das ist hier eine Redewendung. Ich will nicht groß darauf eingehen. Und so weiter. Die mit Sünden beladen sind. Und von mancherlei Begierden getrieben werden. Die immer neue Lehren aus, die nach neuen Lehren aus sind und nie Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Das sind diese gewisse Frauen. Können auch gewisse Männer sein. Und so weiter. Endzeitmenschen werden nicht weit kommen, auch wenn sie zum Mars fliegen oder zum Mond. Dies aber wisse. Nimm zur Kenntnis eigentlich. Und Gott weiß, was kommt. Und Gott hat es uns offenbart. Und das vor 2000 Jahren bereits. Das wisse du aber. Die Art und Weise, wie die Endzeitmenschen sein werden. Da wird der Charakter beschrieben, ihre Lebensweise, ihr Benehmen, ihr geistlicher Zustand. Viel Tamtam, aber nichts dahinter. Aufgebauscht, aufgeblasen. Und das beschreibt den Zeitgeist und die Tendenzen von diesen Endzeitmenschen. Weißt du, wie mit einem Fernrohr guckt der Apostel hier in die Zukunft hinein und sieht unsere Zeit. Sieht da, wie die Leute da an der Leinwand krabbeln, der Endzeitmenschen. Und liest heraus, als wenn es gerade morgen passieren würde, obwohl es Jahrtausende dazwischen sind. Menschen des Geistes brauchen kein Fernrohr. Sie wissen, sie spüren. Das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Das wird kommen, das wird nicht kommen. Das Volk Gottes soll einfach wissen, wir werden von Gott getragen. Wir brauchen nichts anderes. So, der Christ, weißt du, der ist von Gott so informiert, auch wenn er nicht alles versteht. Der muss nicht alles verstehen. Weißt du, wenn ich so die Propheten lese und höre, auf Adlersflügel wird er sein Volk nach Hause bringen. Weißt du, der arme Johannes oder der arme Prophet, der hat noch nie ein Flugzeug gesehen gehabt. Aber der größte Vogel, was er kannte, war der Adler. Und Gott bringt die Seinen auf Adlersflügel. Also das, was du wissen solltest, das steht in der Bibel. Das wirst du erkennen und das wirst du erfahren. Und du musst jetzt nicht wissen, war das, was für ein Flugzeug war das jetzt? Auf Adlersflügel will ich mein Volk nach Hause bringen. Gott ist so wunderbar, dass sogar die einfachen, ungebildeten Menschen Gottes Wort verstehen können. Da musst du nicht so super fromm sein. Aber je mehr der Mensch gebildet ist, desto mehr ist er verbildet. Und deshalb versteht er Gott nicht mehr. Da sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Schwere Zeiten. Die gab es schon immer. Aber da eigentlich das Wort schwere, das steht nicht im Original, sondern es wird böse Zeiten kommen. Das Schwere nicht. Schwer waren sie immer. Schwer hat der Mensch immer gehabt. Aber böse, boshafte Zeiten. Es werden boshafte Zeiten kommen. Also das Böse wird regieren, das Böse kommt zum Zug, das Böse manifestiert sich, das Böse wird sich verwirklichen, das Unkraut. Obwohl 2000 Jahre Christentum, ist das Unkraut immer noch da. Und ganz schlimm. Wo der Teufel dafür sorgt, dass die Dinge genau sich negativ entwickeln. Weißt du, wir erfinden positive Sachen. Und wozu werden sie genützt? Für den Krieg, für Mord und Totschlag. Aber Gott hat geschenkt für positive Dinge. Also Gott hat Weisheit gegeben den Menschen, dass sie das entwickeln zum Wohl des Menschen. Aber das wird genau zum Gegenteil genützt. Der Feind sieht Unkraut, Matthäus 13, liest diese Geschichte. Wenn der Bauer schläft Und der Christ schläft, das ist der Bauer. Und das Unkraut wächst. Und das Schlimmste dabei ist, dass das Unkraut besser wächst als der Weizen. Und der Weizen, das arme Weizenkorn wundert sich, was ist mit mir los? Ich werde überholt von allen. Links und rechts und überall. Der Teufel hat nicht gespart, oder der Feind hat nicht gespart mit Unkraut. Weißt du, Gott hat unser Leben so schön gemacht. Und wir sollen unser Leben schön genießen und so weiter. Aber dann werden wir so manipuliert, so in die Ecke gedrängt. Das musst du haben und da musst du dabei sein. Und das musst du gesehen haben und das musst du erlebt haben. Du brauchst nicht alles. Der Endzeitmensch will alles erleben, aber das nützt alles nichts. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt ihm der Computer, wenn kein Strom mehr da ist? Was nützt uns seine ganzen Daten? Ich möchte den Tag erleben, wenn der Strom mal ausfällt. Was machen die Leute dann? Die können nicht einmal mehr kochen. Wenn es so ein Blackout mal gibt. Und es wird der Tag kommen, dass es keinen Strom mehr gibt. Aus welchen Gründen auch immer. Dass mal diese Systeme zusammenbrechen. Was machen wir, was machen die ganzen Fabriken, wenn kein Strom mehr da ist? Nur die beiden, denk drüber nach. Da sollst du wissen, es werden schlimme Zeiten kommen. Gebrauche dein Wissen von diesen Zeiten. Überfahre nicht die Zeichen der Zeit. Weißt du, wir sind in den Tagen wie Noah, Matthäus 24, Jesus sagt, wir stehen vor der Sintflut, andere Form, andere Katastrophe, aber Noah lebt in genauso schlechte Zeit, böse Zeit, wie wir heutzutage haben. Endzeitmensch war er, dieser Noah, und trotzdem hat er seine Seele gerettet und seine Familie gerettet, weil er auf Gott gehört hat und weil er das tat, was Gott gesagt hat. Er tat das, was Gott gesagt hat. Bau eine Arche. Und als dann die Sintflut kam, wurde er gerettet. Bau nicht Dämme, wenn die Flut kommt, dass du einen schönen Damm hast. Und flieh nicht auf die Berge, das wird dir nicht helfen. Bau eine Arche. Der hat genau auf Gott gehört, was er tun soll. Ein Schiff, da kann die Flut steigen, die kann nicht hoch genug steigen. Je höher die Flut ist, desto höher kommst du hoch. Und du überlebst es. Gott hat genau gewusst, um Noah zu zeigen, wie er überlebt. Endzeitmenschen müssen, Endzeitchristen müssen wissen, wie werde ich überleben? Bin ich wirklich bereit dazu? Was wollte ich tun? Seine Tage, naja, der predigt 120 Jahre lang. Sie waren nicht besser als unsere Tage. Da war keine Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich 1. Mose 6, Vers 3 lese, da haben die Geister miteinander kommuniziert. Geister und Menschen. So etwas haben wir bis heute noch nicht einmal fertiggebracht. Dass der Mensch mit Dämonen kommunizierte und Kinder zeugte und Riesen gebar. Dass daher später in der griechischen Welt die Götter wurden. Oder Daniel, der lebte auch in einer gottfeindlichen Welt. Alles ringsherum, Götzen geweiht. Allein Babylon zu der Zeit hat 54 Tempel gehabt, zur Zeit Daniels. Und da war alles Göttern geweiht. Für jede Hantierung, für jeden Akt gab es einen Götzentempel. Und dort lebt Daniel. Läuft nicht davon, kann nicht davon laufen, oder die drei Jünglinge auch noch. Und da heißt es in Daniel 1, Vers 8, doch Daniel, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht von der Tafelkost des Königs zu essen und mit dem Wein, den er trank, sich zu verunreinigen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Du musst dich vornehmen. Was die fressen, das ist vollkommen egal. Aber du musst dir vornehmen, ich mache hier nicht mit. In seinem Herzen, er nahm sich in seinem Herzen vor. Und bevor du dir im Kopf vornimmst und in den Finger vornimmst, musst du im Herzen vorgenommen haben. Und solange du nicht im Herzen dir was vorgenommen hast, wird es nicht funktionieren. Nur vom Kopf her, vom Verstehen, das geht vielleicht eine Weile gut, aber das hält nicht durch. Und dann Daniel 9, Vers 2, er studierte fleißig das Wort Gottes, insbesondere das prophetische Wort. Und er hat das Gebet nicht vernachlässigt, trotz des Verbots des Königs Daniels, Kapitel 6, Vers 1. Er hat weitergemacht wie bisher. Er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, ich lasse mich nicht erpressen. Ich werde meinen Glauben nicht verleugnen. Und er lebt in Babylon, unter den Wahrsagern, den Chaldeern und Zeichendeuter und den ganzen Hokuspokus-Leuten. Weißt du, manche Leute haben Angst. Ach, weißt du, bei uns zu Hause oder eine Firma oder wo auch immer, da wird gezaubert, da wird gependelt, da wird das gemacht und das gemacht. Du kannst drauf pfeifen. Verstehst? dich trifft es nicht, wenn dein Herz stabil ist, wenn Gott in dir ist, wenn du Christus hast und den Heiligen Geist hast, du, da schlägt der Pendel bei denen in eine andere Richtung aus. Der fängt an zu kreisen. Die verlieren den Überblick. Denn der, der in uns ist, stärker, oder der, der in uns ist, ein Waschlappen. Eins von beiden. Entweder ist dein Gott was oder ist dein Gott nichts. Und Daniel, er wusste, ich muss mich mit den Leuten mich nicht rumschlagen und ärgern und diskutieren und ihnen sagen, hört Leute, das ist nichts. Lass doch die Leute machen, was sie wollen. Wichtig ist, dass du stehst, dass du das Ziel erreichst. Und wenn die sehen, der macht gar nicht mit, der lebt anders. Und der stört sich nicht, den lässt alles kalt. Ja, was ist dein Horoskop? So viele Christen, sogar Christen, lesen ihren Horoskop, legen sich da fest oder sagen, ja, heute ist kein guter Tag für mich oder die Sterne stehen nicht gut. Für mich stehen die Sterne immer gut. Und er lebte, Daniel lebte unter lauter Sterndeuter. Das waren ja alles Horoskopleute und Kartenleger und was weiß ich und Wahrsager. Aber wenn es darauf ankam, hat sie der Verstand verlassen. Konnten sie nicht. Als dann der Nebukadnezar da einen dummen Traum hatte nachts, konnten sie nicht sagen. Aber der Daniel konnte es erklären. Da sagte er, hör mal, da ist noch einer, der versteht von seinen Träumen. Du brauchst doch diese Wahrsager da nicht. Guck mal, Josef in Ägypten war auch nicht besser. Der lebte auf dem Thron der Pharaonen und er kann dem Pharao den Traum deuten. Und die Pharaonen waren ja auch Heiden als solches. Du kannst ein wunderbares Christenleben leben, selbst in der Hölle, wenn es sein muss. Und die Gemeinde in Pergamon, ich weiß, wo du lebst, wo Satans Thron ist. Ich weiß, wo du lebst. Und du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist Endzeit. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du musst dich nur zu Jesus bekennen und sagen, nein, danke, Jesus. Und der Herr ist unser Schutz. Der Herr ist unser Schirm. Der Herr ist unsere Rüstung. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und da ist der Thron Satans, der steht dann unter und du machst dein Abendmahl, du machst dein Lob und Dank Gottesdienst. Du lässt dich gar nicht von diesen ganz da oben gar nicht stören. Wir waren in Lahore, glaube ich, war das, oder ich glaube, es war in Lahore in Pakistan. Da war dieser traurige Fest da, wo die Moslems geheult haben. Warum haben wir nicht auf unseren Propheten aufgepasst, dass der ermordet wurde da und. Und die heulen überall, die ganze Stadt ist so verheult. Ich habe gedacht, das ist furchtbar. Und dann die Christen, die machen sogar Türen auf. Und daneben, wo da so Synagoge war, oder nicht Synagoge, so Moschee war. Und da war die Moschee, da kam das ganze Geheule raus. Und die Christen singen, Glory, 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 Halleluja. Und klatschen in die Hände und Tamburin und so weiter. Weißt du, es ist so widerspruchartig. Aber die Christen, die haben sich nicht gestört auf das Geheule. Und wir müssen uns nicht auf das Geheule des Teufels stören, wer das auch immer ist. Wir sollen unser Glory Halleluja singen. Einfach Glory, Glory Halleluja und so weiter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und was sie da alle so gesungen haben, die haben Siegeslieder gesungen. Die haben nicht in Moll gesungen, die haben in Dur gesungen. Ja, die haben in Dur gesungen, die haben starke Marschlieder gesungen. Also, weißt du, da musst du eine Alternative haben. Du musst etwas dagegen anbieten, das, was die Welt nicht hat. Und dann gucken sie rein, da kommen sie von ihrer Messe oder in den Gottesdienstgebiet. Und die singen, die stehen da. Ich sehe noch heute, da schütteln sie mir den Kopf und sagen, da singen die Christen, verstehst du, sie sind ganz anders. Und Leute werden respektiert, wenn sie Zivilcourage haben und Mut haben, anders zu sein. Die bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Wahre Christen, die schwimmen gegen den Strom und sagen, nein, danke. Wir singen Glory, 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 Halleluja. Und da kommen wir wieder, ihr werdet den Menschensohn wiedersehen, wenn ihr sagt, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Wenn wir wieder den Sieg des Herrn preisen, wenn wir wieder, wie die Leute damals in Jerusalem, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Einfach Gott preisen, auch wenn links und rechts 5 Antichristen stehen. Dass man sich auf die Antichristen gar nicht Rücksicht nimmt. Weißt du, wir nehmen viel zu viel Rücksicht auf die Antichristen. Wir sollten nur auf Christus Rücksicht nehmen und die Antichristen links liegen lassen. Den ganzen antichristlichen Schmarrn. Weißt du, wir sollen Gott loben, bis das Herz voll ist. Also, und die Dämonen werden Angst bekommen. Wenn du anfängst, Gott zu loben, die werden eingeschüchtert und so weiter, die werden fürchten. Und guck mal, was hat der Was hat der König mit Daniel gemacht? In die Löwengrube geworfen, die drei Jünglinge im Feuerofen geworfen, aber da ist nichts passiert. Ich sag dir, wenn du stark in Gott bist, werden Löwen dich nicht fressen, das Feuer wird dich nicht verbrennen, das Wasser wird dich nicht ersäufen, der Tod wird dich nicht bekommen. Endzeitmenschen werden verschmachten, Lukas 21, 26, sie werden verschmachten vor der Furcht, der Erwartung der Dinge und so weiter, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert, was auch immer ist, die werden verschmachten, aber der Gläubige sagt, Maranatha, mein Herr kommt. Du musst vorstellen, wenn dann die Erde wackelt und du schwankst wie ein Betrunkener und du weißt nicht, wo bin ich jetzt eigentlich, oder vielleicht auf dem Boden liegst, aber du weißt, mein Herr kommt, du heulst nicht. Wir sind in der Endzeit. Weißt du, vor der Sintflut oder nach der Sintflut wurde das Lebensalter des Menschen herabgesetzt. Jetzt im Augenblick wird von dem lieben Gott der Lebensstandard herabgesetzt. Es wird immer alles knapper, die Menschen verarmen mehr und mehr. Nahrung wird knapp, Dürre und so weiter. In der Bibel steht sogar, sie werden verbieten, Fleisch zu essen, damit wir wieder Nahrung genug haben. Werden wir Fleisch verbieten, dann verbieten sie sogar zu heiraten. Steht in der Bibel, also in der Endzeit wird verboten zu heiraten und Fleisch zu essen. Steht alles da drin und so weiter. Aber das ist ein Armutszeugnis. Gott hat so viel geschaffen, dass wir alle da sind. Also, und erst wenn der wahre Mensch Jesus sich offenbart, erst dann werden wir aufhören, ich-süchtig zu sein, egoistisch zu sein oder nur ich, mein und mir, sondern wir werden miteinander alles mehr als genug haben, 2 Fische und 5 Brote. Also Jesus hat Fisch gegessen und Brot gegessen, also nicht nur trockenes Brot und Wasser. Etwas, was jetzt gar nicht da reingehört, aber doch reingehört wegen Depression. Ein Leiter einer Irrenanstalt, ich habe ein Seminar irgendwo besucht und da war ein Leiter von einer Irrennervenklinik und er erklärte bei dieser Tagung den Teilnehmern und er sagte, 60% der Insassen, die dort in Nervenheilanstalten sind, verdanken ihr Hiersein ihrem Eigenwillen. 60%, die im Irrenhaus sind, verdanken ihr Hiersein ihrem Eigenwillen. Ob das wahr ist oder nicht, er ist Fachmann gewesen und so weiter. Aber das ist der Eigenwille. Die werden eigensinnig sein. Steht in der Bibel. Und verdanken ihrem Eigenwillen, wegen ihrem Festhalten an ihrem Leben, werden sie dorthin. Und zwar, die Charakter wird sich nicht ändern und vieles wird sich nicht ändern. So muss es sein, so muss es bleiben. Das hat mein Großvater schon so gemacht und das mache ich auch so und so weiter. Wer nicht bereit ist, seine Seele zu verlieren, aufzugeben, der wird nicht gerettet werden. Lukas Kapitel 17, 33. Also 60% der Insassen verdanken ihr Hiersein in der Klinik, ihrem Eigenwillen. Ich appelliere jetzt an die Christen. Du musst deinen Eigenwillen kreuzigen, dein Ego kreuzigen, deine Ich-Sucht, deine Selbstsucht kreuzigen. Mich haben sie verletzt, mich haben sie gekränkt. Mich mochten sie nicht. Sie mochten Jesus nicht. Sie mochten Jesus nicht. Christen leben gefährlich. Weißt du, sie wollen immer salonfähig sein, wollen auf andere immer runtergeguckt sein, immer Eigenliebe. Weißt du, fangen an, andere zu schmähen und wollen Geltungsbedürfnis, haben Geltungsbedürfnis. 2. Timotheus 4, Vers 3, es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich Lehrer aufsammeln oder aufsetzen werden, die ihnen die Ohren kitzeln und sie werden die Wahrheit nicht hören wollen, sie werden sich von der Wahrheit abwenden, abkehren. Gläubige hören so gerne Fabeln, Märchen, Legenden, Übertreibungen, sind so gutgläubig, das ist Endzeitmenschen. Gott möge uns davor schützen. Und deshalb sage ich diese Dinge, ich reiß nur das auf, eigentlich müsste ich eine Bibelwoche darüber halten. So viele Christen sind nur gutgläubig. Sie glauben noch an Nikolaus, Osterhasen oder Klapperstorch. Ja, das sind so. Aber sie wollen die Wahrheit nicht glauben. Was ist die Wahrheit? Das, was sie brauchen. Nicht so nette, süße Sachen. Der Teufel versucht uns mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen und wir merken das nicht. Da beschäftigt man mit vergänglichen Dingen. Aber die Wahrheit ist, was uns frei macht. George Orwell hat einmal gesagt, in einer Welt universeller Täuschung ist das Aussprechen von Wahrheiten ein revolutionärer Akt. Ein Aussprechen der Wahrheiten ein revolutionärer Akt. Und Lao Tzu hat einmal gesagt, die Wahrheit erkennen und sie nicht befolgen können, wird Krankheit genannt. Die Wahrheit wissen und erkennen und sie nicht befolgen, das macht krank. Da lebt man in einem Widerspruch. Ohne Wahrheit ist man und bleibt man ein ewiger Verlierer, denn die Wahrheit macht uns frei. Und wer die Wahrheit nicht annimmt, der ist ein Verfluchter. Der weiß, was richtig ist. Der weiß, was gut ist. Endzeitmenschen, sie werden die Wahrheit zwar hören, aber sie werden die ignorieren, ausschalten oder absetzen vom Programm. In Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort oder an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was heißt das? Du hörst göttliche Wahrheiten und du bindest dich an Gott und sagst, Herr, das geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat nicht verstanden, was passiert, aber sie hat gesagt, mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Ewiges Leben, das kommt, wenn wir anfangen, uns Gott unterzuordnen, Gott hinzugeben. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. So steht es in der Bibel. Weißt du, es ist nur eine Form, nur Formalismus, nur Symbolhandlung, alles, was nicht aus dem Glauben kommt. Jede Taufe, die nicht aus dem Glauben kommt, ist nur Symbolhandlung, nichts dahinter. Aber wenn es mit dem Glauben ist, ich schließe jetzt einen Bund mit dem allmächtigen und ewigen Gott. Selbst wenn es da nur ein Eimer Wasser da ist. Das Wasser spielt nicht die Menge. Aber ich schließe jetzt einen Bund mit Gott. Oder Abendmahl. Da kann Traubensaft sein oder was weiß ich, was da ist. Da spielt es, oder Wein, und ist egal, was da ist. Da spielt das Äußere gar nicht die Rolle. Oder ob der Matzen ist oder koscher ist oder wie das auch ist. Das Äußere spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass Jesus da drin ist. Und wenn, weißt du, oder Handauflegung, da muss nicht der Evangelist oder der Pastor oder der Missionar oder der Superstar kommen. Das kann sogar eine Schwester, ein Bruder im Herrn, ein Opa, eine Oma im Herrn. Wenn dir das im Glauben tut und die Hände auflegt, passiert die Heilung. Und du kannst auf 1000 Superstars warten, wird nichts passieren. Und da kommt jemand, der an Gott glaubt und es geschieht im Glauben. Das ist... Und meint ihr, dass Menschensohn wird Glauben finden, wenn er wiederkommt? Viel Buchstabengläubigkeit, Götzendienst, Dämonendienst. Weißt du, das Schweben in der Luft. Ohne Fallschirm. Abspringen. Ja, der Herr wird mich tragen, dann plumpst. Liegen sie da. Der Teufel versteht, die Menschen zugrunde zu richten. Die meisten Christen sind Christen ohne Inhalt. Ohne Substanz. Nur Sitten und Gebräuche. Nur alles so schattenhaft. Vor allem Dingen, 1. Timotheus 4, Vers 7, da ist das Stichwort vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Und das ist, wie man sich mit der Zeit, mit dem Zeitgeist auseinandersetzt, mit den Trends in dieser Welt auseinandersetzt. Weißt du, die haben die Gottseligkeit. Und sie haben den Schein der Gottseligkeit. Aber da heißt es vor allen Dingen. Nur das Wort von vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen Gott danken. Gott danken vor allen Dingen, bevor du bittest um Brot und Wasser und so weiter. Danke Gott, dass er da ist, dass er da Liebe ist und so weiter. Oder auf Gott vor allen Dingen schauen. Nicht zuerst auf das und das und das und dann erst auf Gott. Nein, vor allen Dingen, dieses Wort vor allen Dingen, diese Gottseligkeit. Aber die Kraft verleugnen sie. Die Gottseligkeit fängt, indem du vor allen Dingen, genau das, was Jesus selber sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder Gott vor allen Dingen fragen. Bevor du den fragst und den fragst und den fragst, frag Gott. Oder Gottes Ehre vor allen anderen Dingen suchen. Das ist, wie man anfängt, wirklich im Geist zu leben. Und das ist, wie man seine Echtheit beweist, indem ich vor allen Dingen den Herrn frage. Die Endzeitmenschen, die werden auch den Herrn fragen, aber zuletzt, am Schluss von allen Dingen. Am Ende, wenn es nichts mehr geholfen hat, dann, Herr, wo bist du? Wo warst du? Und dann noch ganz schnell 2. Timotheus 3, Vers, Kapitel 3, Vers 10 und 14. Da ist der Ausdruck hier, oder da kommt ein Ausdruck vor. Du aber Mensch. Du aber. Weißt du, im Gegensatz zu den anderen. Du aber. Du jage nach diesen Dingen. Was die anderen machen, ist vollkommen uninteressant. Du aber. Vor allen Dingen. Und dann du aber. Die Gemeinde Jesu ist nicht von dieser Welt. Du aber. Du bist ganz woanders. Du bist in seiner Hand. Und du aber musst dich bewähren. Du aber musst noch durchhalten. Du musst noch ein Stück weit mit dem Herrn gehen. Du aber brauchst Geduld. Und Geduld ist etwas, was wir ganz nötig haben in dieser Zeit. Der Antichrist ist da und ich muss aber jetzt durchhalten, mich bewähren. Du aber beweise dich, auch wenn du jung bist, Timotheus, beweise dich in allen Dingen als ein Diener Gottes. Du aber, ich, wir, du aber beweisen. Weißt du, was die anderen sind, ist interessant. Weißt du, du kannst nicht auf die anderen schauen, du kannst nicht auf die Welt schauen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. So singen wir in den Weihnachtslied. Und dann natürlich gibt's auch Osterlied in dieser Richtung. Und weißt du, lass die Welt. Du kannst die Welt nicht retten. Du kannst nichts tun, Ruhe. Rette deine Seele. Und wenn du gerettet bist, wenn du festen Boden unter die Füße hast, dann kannst du anderen noch das Seil zuwerfen. Anderen noch rufen und sagen, komm, halt dich fest, ich zieh dich raus, so wie ich rausgezogen worden bist. Zuerst aber musst du auf Boden unter die Füße haben. Die meisten schwimmen immer noch und sind immer noch nicht gerettet. Die meisten sind irgendwo noch im Ozean und wollen anderen erzählen, wie sie gerettet werden sollen und haben noch nicht das Land gesehen. Geschwister, wir müssen zuerst mal bei uns anfangen. Endzeitmenschen, die wissen alles und haben nichts begriffen. Endzeitmenschen. Du aber. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und ihn anbeten und ihm dienen und sagen, Herr, ich bin in dieser Zeit geboren, ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren wurde, aber ich bin jetzt hier und ich möchte das Optimalste aus meinem Leben machen. Herr, wir sind in der Endzeit, wir wissen, Maranatha, unser Herr, kommt bald und er ist schon in der Türe, steht schon vor der Türe und er wird bald die Türe aufmachen und wird sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Halleluja, Vater, ich preise dich und danke dir, dass du meine Geschwister stark machst. Herr, lass diese Gemeinde eine starke Gemeinde sein. Lass dieser Gemeinde eine brennende Gemeinde sein. Zünd an das heilige Feuer in dieser Gemeinde, Herr. Oh, dass Liebe da ist, dass Demut da ist, dass Glaube da ist, dass die Menschen nicht auf das Äußere gehen, sondern auf das Innere, Herr. Und dass das Innere ihnen viel, viel wichtiger ist als alles Klimbim und alles Äußere und alles Menschliche und alles, was vor den Augen ist. Augenlust vergeht, aber die Liebe zu Gott bleibt bestehen. Vater, ich danke dir, dass wir diese Liebe durch den Heiligen Geist bekommen, und zwar jetzt. Halleluja. Vater, ich lobe dich, ich preise dich für die Gnade, dass du uns offenbart hast. Und du hast uns die Augen geöffnet, dass wir Jesus erkennen dürfen. Herr, bewahre uns, dass wir gottlos werden, dass wir Gott nicht loswerden, dass wir Gott nicht loslassen, dass wir nicht zur Routine, nicht zur Gewohnheit werden, unser Gottesdienst nicht zur Gewohnheit wird. Herr, gib uns immer die ständige Spontanität im Glauben, dass wir spontan sind, frisch sind, lebendig sind, fröhlich sind, brennend im Geist, Herr, alle Tage und zwar jeden Tag ganz neu. Und dass wir von Tag zu Tag im Geist erneuert werden. Ich bitte dich, Vater, von ganzem Herzen darum. Erneuere deine Gemeinde, erneuere dein Volk, erneuere die Christenheit hier in Deutschland und wo es ja auch immer ist. Erneuere du deine Gemeinde, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist. Ich bitte dich. Amen.